Wobei man da auch wieder sagen muss, deswegen bei diesem Begriff Polyamorie, ich habe in der Slam-Szene tatsächlich schon öfter folgenden Satz gehört: Ach, du bist dann wirklich mit all diesen Menschen zusammen und übernimmst Verantwortung. Mhm. Ich dachte, du vögelst nur um wie alle anderen auch. Ja, was der Kant ohne seine Vernunft, ne?
Unbekannt.
Oh Gott, muss ich noch eins...
Das weht.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Atem trifft. Ich bin heute in Klein-Ostheim bei einem kleinen Künstler, bei einem Poetry Slammer, bei einem Philosophen, Mathematiker und einem sehr guten Freund, Martin Weihrauch. Hallo.
Hallo Zuhörer. Es tut mir so leid, dass ihr Atemswortwürze ertragen müsst, mehr als eine Folge.
Ja, man merkt schon, wir kennen uns gut, wir dissen uns gut.
Das ist halt ein bisschen eine Feststellung.
Ja, Martin, am Anfang stelle ich meinen Gästen immer eine dreifaltige Frage.
Oho.
Wo kommst du her, was machst du und wo willst du hin?
Ich komme aus meinem Bett, was auch gleichzeitig die Couch, auf der wir sitzen, weil ich aktuell sehr schlecht schlafe. Was ich mache, ist eine gute Frage, Gedanken. Also, ich unterrichte... Menschen in Mathematik als Nachhilfelehrer und mache Kleinkunst, um über Wasser zu bleiben. Aber wo ich hin will, irgendwas mit Kunst, irgendwas mit Sprechen wahrscheinlich. Ich meine, ich habe jetzt die Bestätigung, dass meine Stimmbänder nicht beeinträchtigt werden durch meine Mandelentzündung. Hooray! Das hilft auch.
Das ist gut.
Das hat wirklich Angst gemacht.
Und würdest du gern etwas mit Sprache vor Menschen machen oder wäre es auch okay, kein Publikum vor der Nase zu haben?
Nee, also ich brauche schon Publikum. Es ist, ich kriege das bei jedem kleinen ranzigen Poetry Slam irgendwo in der Ecke mit. Ranzig ist übrigens als positives Adjektiv zu nehmen. Also ranzig ist ein positives Adjektiv bei meinem Wortgebrauch. Wenn da 10 Leute sitzen, ich finde das schon geil. Ich mag Bühne. Ich finde das sehr, sehr gut und es gibt mir auch ein befriedigendes Gefühl. Der Moment auf der Bühne ist halt schon das Beste an dem Ganzen.
Also du bist eine Rampensau?
Nee, Rampensau, ach, das ist ja immer so eine Fremdzuschreibung eigentlich, ne? Ich meine, ich sag das in 2 Texten von mir selbst tatsächlich, dass ich eine Rampensau bin. Aber, mir wird im letzten Jahr nachgesagt, ich wirke so, als ob ich auf der Bühne natürlich, also als ob es mein natürliches Umfeld ist.
Mhm.
Was ich immer so total dämlich finde, weil ich habe einfach jahrelang hart dafür geübt, überhaupt gerade sprechen zu können, weil ich ja große linguistische Probleme hatte mit im Jugendalter und mit Lispeln und Stottern und so einem ganzen Zeug. Mhm. Und deswegen jetzt Leute sagen, oh Martin, du wirkst natürlich auf der Bühne. Also, okay, ja, nee. Ihr wisst nicht, was das natürlich heißt. Oder ihr müsst ein bisschen drüber nachdenken.
Du übst sehr viel mit deinen Texten. Du hast mir gerade erzählt, dass du jeden Text mindestens 200 Mal...
Das mache ich aber erst seit einem Jahr. Also seit ein bisschen weniger als einem Jahr tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich habe im Sommer mit angefangen, als ich relativ viel Freizeit hatte.
Mhm.
Und dann bin ich immer spazieren gegangen Richtung anderes Dorf. Und dann habe ich meinen Text dabei gelesen. Und sah sicher sehr, sehr, sehr bescheuert aus, wenn man mich da gesehen hat.
Und wie ist es so eine Art von Meditation oder ist es anstrengend für dich, das zu üben?
Das kommt auf Tagesform an und manchmal auf den Text. Also es gibt einfach Texte, da habe ich von Sekunde 1 eine Vorstellung, wie ich jetzt meine Stimme zu drehen und zu wenden habe, an dieser und jener Stelle. Und dann ist das halt schon irgendwie viel, viel mehr Anstrengung, als wenn ich einfach jetzt so plätschern lasse und dann kommt so ein Text und so ein Reim. Kann ich irgendwie 50 Mal vorlesen ohne besondere Anstrengung.
Mhm.
Und das andere habe ich einmal vorgelesen und 5 Tage genervt davon, weil ich einfach versuche, schon am Anfang alles nuancengerecht zu machen.
Okay. Also ich kenne es von mir, wenn bei manchen Texten, wenn ich die lang genug geübt habe, dann entsteht eine Vorstellung davon, was es bei anderen im Kopf erzeugen könnte. Also zumindest bei mir im Kopf entstehen Bilder und der Text fängt dann lebendig zu werden. Hast du das auch?
Ich habe eher so eine Phase, so also Text lebendig werden, ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Ich habe, einmal habe ich einen Text auf dem Blatt, dann lese ich ihn ab. Das ist quasi die erste Phase. Dann habe ich einen Text auswendig, das ist die zweite Phase. Da existieren die Worte in meinem Verstand, ich kann die Worte durch Gedankenkraft abrufen. Irgendwann kann ich den Text gar nicht mehr richtig auswendig, aber ich gebe einfach den Befehl in meinem Verstand, ich mache jetzt Text XY und dann mache ich den, dann kommen die Worte aus meinem Mund. Dann ist es komplett frei von meiner, ich trage die Worte vor und ich kann trotzdem noch abgekoppelt von meinem Reden bestimmen, wie ich die Worte vortrage. Also es ist quasi, es ist separat. Es ist das Wie und das Was ist dann quasi auf zwei Kanälen parallel und die können sich gegenseitig beeinflussen. Das ist dann so die Synthese des Textes, wo ich dann sage, dass ich quasi live auch mit dem Text improvisieren kann, dass ich dann Sachen verändern kann oder Betonungen verändern kann und auf Leute eingehen kann.
Also das ist das Optimale, was du auf das der Bühne erreichen kannst. Okay, ich kenne das auch von mir, also wenn du einen Text vorträgst und dann merkst du, okay, der läuft automatisch ab und dann kannst du beobachten, wie die Leute reagieren, du kannst irgendwie eine Fliege beim...
Man kann auch so gucken, ob jetzt, wollen die es lauter, wollen die es leiser oder so.
Genau, ja.
Und sonst ist ganz geil, also man hat irgendwie plötzlich ein ganz auch so... Text hat ein Eigenleben, finde ich halt genau falsch, weil es hat ja kein Eigenleben, sondern der Text ist eins, also es ist quasi ein Teil von mir geworden. Was ja ironisch ist, weil er war ja von Anfang an ein Teil von mir, weil wir haben so, man schreibt den ja selbst.
Ja.
Und dann ist er aber außen erstmal in der Welt, so wie so ein erkaltetes Stück Erz. Mhm. Und dann hämmert man ihn sich so lange wieder im Schädel ein, bis er wieder drin ist.
Und seit wann stehst du dann auf der Bühne? Wann war dein erster Poetry Slam?
Das ist tatsächlich im April. Wir haben ja gerade April. Im April 2014.
Da hast du bald dein Fünfjähriges, oder hast du
schon? Das hatte ich schon durch. Hattest das war schon? Ja Krone, also erstes Krone. Samstag im Monat. Ja. Am 2. April hatte ich tatsächlich mein Fünfjähriges.
Und das war in der Krone in Darmstadt?
In der goldenen Krone.
In der goldenen Krone in Darmstadt. Ja. Wie war es denn?
Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon jemals richtig erzählt habe. Es war halt irgendwie so wie es man... Ich habe ganz viele Freunde dabei gehabt... Und dann auf eine Liste, man kannte das Prinzip noch gar nicht so gut als Rookie, hat sich aber irgendwie auch eingetragen und dann hieß es plötzlich, ja, wir haben nur einen Platz für die offene Liste und es haben sich heute vier Leute darauf beworben. Das war merkwürdig. Und dann hat Dominique Macri hat es damals alleine moderiert, also normalerweise war da immer noch jemand anders dabei, aber an dem Abend war sie alleine und sie hat uns tatsächlich zu viert vier komplette Anfänger alleine vor der Show, ganz Körper, schnick, schnack, schnuck. Alle vier Menschen saßen zum ersten Mal auf der Bühne. Mhm. Hat sie uns ganz Körper, schnick, schnack, schnuck machen lassen. Das war einfach eine sehr demütigende Erfahrung. Und das Demütigste war, ich habe das verloren. Mhm. Also ich kam da nicht dran, dachte ich. Aber dann kam der erste Poet, wie auch immer der heißt, der war einfach nicht da. Mhm. Dann merkt man wieder die gute Organisation beim Kronoslam. Dass sie einfach bis zum Moment, wo er amoderiert wurde, nicht wussten, dass er nicht da ist.
Das war vor 5 Jahren. Jetzt ist es bestimmt besser organisiert.
Ja, das stimmt, aber das war so der Moment, so, ja, die wussten, und dann haben tatsächlich meine Freunde sehr laut und frech mit Dominik darüber verhandelt, ihr eine Teekanne zu schenken, die sie auf irgendeinem Secondhand-Markt gekauft haben, damit ich auf die Bühne darf. Und dann hat Domi das quasi das Publikum, also dadurch haben die halt eine Show gemacht um mich herum.
Ja.
Und deswegen gab es dann die faire Abstimmungsmethode. Das Publikum soll doch eine Zahl, 1, 2, 3, 1, 2 war ich, 1 war eine andere Person, 3 die andere Person. Mhm. Und also natürlich kann man sagen, wahrscheinlich war es auch fair gemeint, aber es war schon so ein bisschen, man hat erwartet, dass ich jetzt auf die Bühne komme von den 3, die übrig sind, einfach meine Freunde so ein bisschen Tamtam gemacht haben.
Und was passierte in dir im Backstage in diesem Moment?
Ich war nicht im Backstage, ich war im Publikum, weil ich ja schon wieder nicht mehr auf die Bühne durfte.
Ah, okay.
Mein Abend war eigentlich schon gelaufen, ich war schon so, deswegen, es war aufgeregt, voll im Slam, Panik, ganz körperlicher Stück, Enttäuschung und dann wieder so lange aufgeregt und dann Panik wieder, als ich auf der Bühne war. Und ich habe einfach, ich habe mal gefühlt mein Blatt durchgeschwitzt, also nicht ganz so schlimm war es, aber...
Okay.
Es gibt aber noch ein Video, das hat mittlerweile nur ich Zugriff auf YouTube. Das ist hier auf YouTube, nur ich kann das, also nur Leute mit Link können das finden.
Und ich werde es später verlinken.
Nein, wird er nicht.
Ja.
Ich schaue mir das immer an, wenn ich denke, dass ich scheiße bin. Weil dann sehe ich mal, nee, da warst du scheiße, Martin.
Okay, ja. Ja. Vor 5 Jahren, 5 Jahre. Wir waren ja auch später, ich glaube im Januar 2015 waren wir auch kurz da, haben es über die offene Liste versucht.
Wir waren öfter, mehr als einmal zusammen in der Krone.
Also ich war nur einmal da und dann war ich nochmal da, bin ich aufgetreten und dann nie wieder.
Ja, aber zweimal mehr, genau. Ja, ich habe ja auch da in Darmstadt gewohnt, du hattest ja ein bisschen weiteren Weg als ich.
Stimmt, ja. Aus Mainz nach Darmstadt, das ist...
Luke, du und ich, das war ja damals
tatsächlich... Luke war auch noch dabei, ja.
Ja, Luke Moni ist ein Slammer und Lebenskünstler aus Hamburg, der damals bei uns gewohnt in der Nähe.
Ja.
Geiler Typ und das war auch sehr schön. Da waren die Abende ganz gut, obwohl wir nicht angekommen sind, teilweise alle drei, ne?
Ja, und jetzt bist du Poetry Slammer und Veranstalter. Du hast deine eigenen Veranstaltungen.
Und Workshop-Leiter.
Und Workshop-Leiter. Kannst du etwas mehr dazu erzählen?
Kann mich buchen.
Ich werde später alles verlinken.
Oh ja. Veranstalter, das hat damit angefangen. Eigentlich war so, noch lange bevor ich selbst mit Poetry Slam angefangen habe, und ich mich dafür interessiert habe, habe ich so mit einer Freundin, mit der ich mittlerweile fast keinen Kontakt mehr habe, gesagt, hier, wir brauchen einen Poetry Slam im Odenwald, wir brauchen, dass junge Menschen sowas hier machen können. Mhm. Und das war also im Grunde auch, dass ich damit anfange, das war schon eigentlich alles eingeplant, dass ich irgendwann einen kleinen Slam im Odenwald mache. Mhm. Und so kam das dann. Ich habe mich dann mit dem Patat irgendwann, das war relativ bald, kein ganzes Jahr geslammt, da habe ich schon meinen ersten Slam angefangen anzukurbeln und nach anderthalb Jahren war ich dann tatsächlich das erste Mal mit dem Patat. Habe ich da einen Slam gemacht und ist immer so ab und zu mal sehr gut besucht, ab und zu mal sehr durchwachsen besucht. Mittlerweile geht's, wenn wir ein paar Regeln einhalten. Es ist tatsächlich sehr viel mehr von anderen Menschen abhängig, ob es sich leichter oder schwerer ist für die Bühne. Wenn man Leute hat, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, ist es viel angenehmer als selbst auftreten. Mhm. Also für mich persönlich. Wenn man Leute hat, mit denen man nicht so gut zusammenarbeiten kann, ist es natürlich viel schwieriger.
Und selbst, wie oft trittst du im Jahr auf?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt fast auf meinem 600. Auftritt.
In 5 Jahren?
In 5 Jahren.
Okay.
Das heißt, ich bin im Schnitt... Das muss man so... 600 durch 5.
So 120 Mal im Jahr.
120 Mal im Jahr, was halt sehr verzerrt ist. Es gibt Jahre, wo ich fast 2 Mal aufgetreten bin, Jahre, wo ich halt 65 Mal aufgetreten bin.
Ja.
Das verändert, also wird es immer weniger mit dem Auftreten tatsächlich. Mhm. Dafür moderiere ich halt deutlich mehr und mache auch andere Sachen oder gehe auf Galas oder sowas.
Mhm. Und was war dein intensivster Monat an Auftritten?
Das weiß ich exakt.
Ja.
Weil das auch zum ersten Mal nach meinem Körper gestreckt hat. Das hat auch mit dir zu tun.
Mit mir?
Ja. September 2015.
September 2015?
Da war unsere erste Österreich-Tour.
Oh ja, das war,
und das war
legendär.
Halt, und wir haben auch beide in dem Monat auch schon ein paar Szenen zusammen gehabt. Wir waren da irgendwie, wir waren im Zirkus. Dann waren wir, glaube ich, beide im Café 1 auch im September.
Mhm.
Also wir waren da quasi die lokalen Sachen alles abgegrast.
Ja.
Ich war da zum ersten Mal auf so einem Charity-Event aus so einem kleinen Frankfurt, wo ich quasi zum ersten Mal so außerhalb der regulären Slams gebucht wurde, wo es auch bei mir angefangen hat. Und ich habe, glaube ich, 25 Termine in 30 Tagen September gehabt. Und unter anderem war ich irgendwie noch 2 Tage im Ruhrgebiet.
Mhm.
Die Woche, bevor wir in Österreich waren, waren wir ja zusammen zum allerersten Mal auf Tour im Emo um Essen.
Das stimmt auch.
Ja, ja. Also das heißt, wir haben quasi innerhalb
von...
Einer Woche hatten wir irgendwie fast 2000 Kilometer drauf zusammen.
Ja. Und was ist dann passiert? Du hast gesagt, dein Körper hat...
Dann war ich einfach eine Woche krank.
Eine Woche krank.
Einfach so Oktober, zack, fertig.
Ja.
Ja, Martin, du bewegst dich jetzt nicht mehr.
Ja.
Das hat er seitdem ein paar Mal gemacht.
Mhm. Ich habe es auch bei mir gemerkt, als ich zu viel gemacht habe, ich bekomme da immer eine trockene Oberlippe. Das ist schon das erste Zeichen dafür, dass das Immunsystem zusammenklappt. Und dann, früher habe ich nicht weniger gemacht, aber jetzt merke ich schon, okay, da muss man ein bisschen langsamer machen.
Das ist vor allem auch, was man macht. Also,
ja.
Wir sind ja früher auf jeden hin zum Kunstslam gereist, also so irgendwie 500 Kilometer.
Es hat auch Spaß gemacht.
Es war auch super wichtig.
Ja.
Weil es uns ja auch ganz viele Erfahrungen gebracht hat.
Ja.
Das ist auch, ich mache das Menschen, die mit Poetry Slam anfangen wollen. Fahrt 500 Kilometer zu irgendeinem random Veranstalter, den keiner kennt,
pennt
auf seiner Matratze und macht Kunst dafür. man lernt ja auch schöne Menschen, also nette Menschen dabei kennen.
Ja.
Und Roadtrips sind immer ganz geil. Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass dadurch, dass wir beide so viel zusammen gereist sind, hat das auch ganz wichtigen Charakter, also Persönlichkeitsentwicklung für mich gehabt, weil ich nicht alleine war.
Mhm.
Und das, ich glaube, viele Slammer trauen sich das gar nicht, weil sie sich quasi so einzelkampfmäßig sehen. Und ich versuche gerade...
Ich habe schon von vielen Slammern gehört, dass sie ganz im Gegenteil sich nicht trauen, alleine irgendwo hinzufahren und eher mit ihren Freunden oder mit anderen Mitslammern dahin fahren.
Ja, aber meist mit Freunden, nicht mit einzelnen Slammern.
Ja, aber auch alleine zu einem Slam zu fahren, wo du niemanden kennst, das ist ja für uns ist jetzt kein Problem, aber am
Naja,
Anfang
stimmt.
ist es, glaube ich, ein großes Problem, da einfach so ins kalte Wasser zu springen.
Ich mache ja gerade, ich habe ja jetzt so drei junge Menschen aus dem Odenwald. Die ersten beiden haben jetzt endlich ihren Führerschein. Und ich darf jetzt zum ersten Mal auch als Veranstalter zum Hessen Slam U20 schicken. Und dahin schicke ich die jetzt tatsächlich und gleichzeitig betreue ich die noch bei ein paar Veranstaltungen, wo die jetzt in der Gegend sind. Mach so ein bisschen tatsächlich Kiddie on Tour, wo ich mich immer so hinten dran klemme. Bei einem U20 Slam durfte ich mich als Feature einschleichen.
Also du förderst viele
Ja,
junge Nachwuchsslammer.
also nicht so viel, also es ist mehr noch so was Privates. Weil gerade Odenwald, also im Odenwald, die haben halt nichts. Ich versuche gerade händeringend mit den Schulen im Odenwald oder auch mit irgendwem anders ein nachhaltiges Workshop oder Arbeitskonzept aufzubauen. Was halt das Problem ist, ich kann es halt nicht 100% für lau machen, weil ich halt davon lebe. Aber im Odenwald sind dafür gerade keine Fördergelder da. Ich schau mal, vielleicht finde ich hier irgendwas. Vielleicht findet ja irgendein Zuhörer.
Klar, mach Werbung.
Odenwaldkreis. Ich
Odenwaldkreis.
mache fantastische Workshops auf alles bezogen. Lyrik, Performance, Prosa, Erzählstil, Spannungsbogen, Liebe. Wir machen alles. Nach Ihren Wünschen.
Thema Liebe. Du lebst ja nicht nach einem ganz gängigen Modell. Du bist polyamorös.
Thema Übergänge als Moderator.
Gute. Kann ich, oder? Ich hab's
Kannst du
drauf.
wirklich
Ich hab's drauf.
gut. Da muss ich dafür loben. Ich weiß nicht, ob man das im Interview hört. Er hat schon eingeatmet, als ich Liebe gesagt habe.
Stichpunkt,
Wie
Stichpunkt.
er auf seinen Stichpunkt gegeiert hat.
Ja, du bist polyamorös. Kannst du uns etwas dazu erzählen?
Ich bin polyamorös. Lebe nicht in ethischer Nicht-Monogamie, nennt man das auch.
Ethische Nicht-Monogamie.
Ja, also es ist immer schwierig. Also in dieser Welt der Menschen, die nicht monogam leben, gibt es schon wieder Probleme, dass alle Leute, nein, das heißt so und so, diese Lebensform heißt so und so, weil es ganz viele verschiedene Arten gibt, es auszuleben. Seit Monogamie hat es schon einfach, da gibt es Mensch 1, Mensch 2, Pärchen, fertig. Natürlich stimmt es nicht, wir wissen alle, dass es totaler Quatsch ist, dass jede Beziehung zwar individuell ist und das ist einfach nur ein Teil obskures Bild ist, aber von außen wirkt es halt so. Und ein Schritt zum Beispiel, um sich das bewusst zu werden, ist, dass es ganz viele Muster gibt, die mir in Beziehungen folgen. Dass zum Beispiel irgendwann wird zusammen, man muss zusammenziehen und so weiter. Also quasi so immer Schritte weiter zusammen, der Beziehung entwickelt sich quasi in die richtige Richtung, wie es die Gesellschaft will. Und in der Polyamorie fängt man erstmal damit an, dass man sagt, ja, nee, Beziehungen müssen sich nicht in Richtung der Gesellschaft entwickeln, sondern in unsere Richtung. Und weil das Wichtigste ist in der Gesellschaft ist Monogamie erstmal. Das ist die erste Regel. Und die gibt es ja einfach nicht. Musst du sehen, Monogamie hat ja auch immer mehr als einen Aspekt. Das ist ja nicht irgendwie, was heißt das eigentlich? Ab wann ist man denn monogam? Wenn ich jetzt eine Partnerin habe, aber auch nur die Partnerin sage, die liebe ich, aber ich schlafe mit fünf anderen Menschen, bin ich monogam?
Nein.
Romantisch monogam schon.
Erklär das.
Ich liebe nur die Person.
Und mit anderen schläfst du nur.
Ja. Man kann jetzt nämlich Monogamie aufsplitten. Romantisch monogam, sexuelle Monogamie und soziale Monogamie. Aber da kommen wir da ein Phänomen, das wir auch ganz oft haben. Und mit dem kann man nicht mehr weggehen. Der hat eine Freundin. Das kennt man ja auch so, dieses Phänomen. Und mit ihr kann man nicht mehr weggehen, sie hat einen Freund. Das Phänomen kennt man, weil das tatsächlich auch in Beziehungen ganz oft mit eingeschlossen wird, dass man auch sozial weniger Kontakte hat. Natürlich nicht monogam, aber es schließt sich auch. Wird auch mit abgebunden. Und das ist so dieses Gesamtmonogamie-Konzept, dass man quasi nur bildern, quasi die kleinste Zelle des Faschismus, die Kleinfamilie.
Ja.
Das ist ja die Idee. Es begegnen sich Menschen, die bilden dann Kleinfamilien, kriegen weitere Menschen und die bilden dann wieder Kleinfamilien. Das ist so das System, was wir uns vorstellen. Aber wie wäre es denn, wenn wir es einfach so machen? Es gibt Menschen, die treffen sich, die finden sich cool auf vielen verschiedenen Ebenen, manche sexuell, manche romantisch, manche freundschaftlich, und die kaufen sich einen großen Bauernhof und leben da halt einfach. Manche nur für ein paar Jahre, manche da länger. Manche haben Sex miteinander, manche nicht. Manche leben in so kleinen Parzellen, wo sie sagen, wirklich so, wo es auch außen aussieht wie Vater, Mutter, Kind. Manche leben in Parzellen, wo es aussieht wie Vater, Vater, Mutter, Mutter, Kind, Kind. Wir der Onkel. Wieder Onkel ist meine Rolle. Egal wie viele Kinder ich habe, ich werde immer der Wieder Onkel sein. auf meine eigenen Kinder. Das ist ganz wichtig.
Das sag nicht Papa, sag wieder der Onkel.
Von der Rolle her. Es gibt ja so diese sozialen Klischees. Ihr habt auch eine Partnerin von mir auch gesagt, sie wird nie Mutter, sie wird nur wieder Tante. Das ist,
ja, da passt die ja perfekt zusammen. Ja,
passt perfekt zusammen. Das ist, wir werden auch einfach die peinlichen Sachen machen auf den Kindergeburtstagen.
Wünschst du dir Kinder?
Ja.
Wie viele?
7,24. Nein, ich finde diese Frage.
Und wo fängst du an, die Kinder zu teilen, damit es 2,4 sind?
Was sage ich dir nicht.
Okay. Das ist weird.
Nein, also ich finde die Frage, wie viele Kinder möchtest du, immer so ein bisschen schwierig.
Mhm. Aber eher viele oder nur eins?
Da ich ja schon gesagt habe, dass ich mir zum Beispiel mir vorstellen kann, dass ich in einer größeren Gruppe Menschen lebe mit verschiedenen Kindern, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht 1 bis 5 von mir sind oder 0 von mir. Nein, 0 wahrscheinlich eher nicht. Aber dass da auch zum Beispiel einfach abhängig ist. Zum Beispiel kann es sein, dass dann zum Beispiel eine Partnerin von mir noch ein Kind mit einem anderen Menschen hat.
Mhm.
Und ich da einfach wieder einfach zu dritt sagen, dass wir uns dann quasi als Eltern verantwortlich für dieses Kind zeigen. Das ist ja mein Kind, ohne mein Kind zu sein. Mhm. Deswegen ist diese Frage eben, wie viele Kinder ich habe, auch schwierig, weil ich mit vielen Menschen, die Menschen, mit denen ich momentan meine längerfristige Lebenszukunft plane, sind alle eher so drauf, dass man tatsächlich sagt, dass wir gemeinsam die Kinder aufziehen. Und deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, wie viele Kinder.
Und da kann man auch nicht Nein sagen, wenn man in der Gruppe lebt, dass man sein Kind alleine aufziehen
will. Natürlich.
Okay.
Wir würden. Was ist denn das? Natürlich, wir sind nicht die katholische Kirche. Wir sind kein dogmatischer Verein. Das ist der aktuelle Konsens von 4 Leuten.
Okay.
Und natürlich, wenn ein anderer Mensch andere Partner haben, dann muss man das gucken, wie man das zusammen hinkriegt. Da muss man seine Prioritäten, seine gemeinsamen Ziele, dann müssen erstmal die Menschen, die es direkt betrifft, dann erweitern, muss man halt reden. Das ist, man macht das so in der normalen Welt, dass man mit Leuten redet. Das ist, der Unterschied zwischen Internet und normaler Welt ist tatsächlich, dass man leichter mit Leuten reden kann im Internet, aber auch viel, viel, viel häufiger unhöflich ist. Mhm. Weil man kann ja mehr reden, man kann auch öfter verkacken, das Gespräch.
Ja.
Das Gefühl, immer wieder rebooten zu können, aber stimmt das gar nicht. Ist ja immer der Sache, ist immer noch ein Mensch hinten dran.
Ja. Und in dieser Lebensgemeinschaft wird dann auch.
Potenziell, ich weiß, wir wissen es ja nicht 100%.
Kann man das Lebensgemeinschaft nennen?
Man kann das so nennen, wie man möchte. Ja.
Und werden da auch andere Dinge geteilt, zum Beispiel gemeinsames Konto oder inwieweit geht das?
Es kommt drauf an, es gibt natürlich sehr große Vorteile, wenn man sich als Wohngemeinschaft eintragen lässt, mit gemeinsamen Finanzinteressen, kann man sich erstaunlich viel Geld sparen, tatsächlich beim Wohnungsbau und beim Häuserbau.
Mhm.
Also wenn jetzt so 5 bis 7 Leute sagen, wir bauen ein Haus, das halt wirklich für so sag mal, 4, 5 Familien geeignet ist, also wirklich ein richtig großes Wohnareal von Hunderten bis Tausenden Quadratmetern tatsächlich, kommt man da viel günstiger, als wenn jeder sich sein eigenes großes Häuschen baut oder sowas.
Mhm.
Oder wenn man sich da einfach dann alte Grundstücke holt und die saniert, so alte Bauernhöfe zum Beispiel.
Mhm. Und wie bist du auf dieses Lebenskonzept, oder das ist ja schon alternativ, das ist nicht gängig, obwohl heutzutage wird für viele immer mehr interessant, aber wie bist du dazu gekommen?
Wobei man da auch wieder sagen muss, deswegen bei diesem Begriff Polyamorie, ich habe in der Slam-Szene tatsächlich schon öfter folgenden Satz gehört, ach, du bist dann wirklich mit all diesen Menschen zusammen und übernimmst Verantwortung. Mhm. Ich dachte, du vögelst nur um wie alle anderen auch. Also viele sehen unter Polyamorie halt tatsächlich, betrachten es als Rumvögeln, was es halt aus meiner Sicht nicht ist und was sich viele andere Menschen, die ich auch kenne, wenn ich nicht zwingend direkt verbandelt bin, sondern ich einfach kenne, weil sie Poli sind, viele Menschen sehen das tatsächlich nicht so.
Aber es ist auch ein Bestandteil davon. Oder würdest du es vollkommen ausschließen, dass man in Polyamorie nur für den Sex...
Dann ist es keine Polyamorie, weil Sex ist halt nicht die Liebe. Es sei denn, du sagst, du definierst Liebe nur über Sex.
Aber es gibt viele Menschen, die das so tun.
Weiß ich nicht.
Verurteilst du das, wenn Menschen sowas machen?
Nö, ich verurteile das nicht. Aber im Regelfall, also das, was ich möchte und mein aktuelles direktes Umfeld ist halt einfach, wir wollen halt nicht nur Sex, wir wollen halt tatsächlich miteinander haben. Natürlich können wir auch mit Leuten nur Sex haben, aber Leute, die halt sich nur um Sex interessiert sind, sie haben wahrscheinlich kein Interesse daran, die Verantwortung dann mitzutragen für so eine Familie, für so ein Familienkonzept. So ein erweitertes Familienkonzept. Und deswegen ist so, die sortieren sich quasi mit Natur aus und sind nur unter, also natürlich kann jeder, also natürlich ist es möglich, dass man quasi Affären hat und irgendwelche Menschen rein sexuelle Beziehungen führt. Und ich will auch gar nicht irgendwie jetzt klingen, wieso sind die Regeln. Aber der wird sich dann nicht so sehr in diese Gemeinschaft einbringen, wenn halt nur zum Vögeln da ist.
Aber wie ist denn die Tendenz? Gibt es mehr Menschen, die diese Verantwortung übernehmen wollen oder mehr Menschen, die nur Sex haben wollen?
Keine Ahnung.
Also, du kennst so viele Menschen aus dieser Szene.
Ich weiß es nicht.
Kann man das als Szene bezeichnen?
Ich weiß es nicht. Also ich bin mit sowas immer vorsichtig, weil es ist auch zum Beispiel, betrachtest du das als Neigung?
Was genau?
Ich muss Polyamor leben, also ich kann gar nicht monogam leben. Oder betrachtest du es als Lebensmodell? Ich lebe jetzt aktuell Polyamor.
Aber ich würde es als Lebensmodell
genau betrachten. Aber das ist der Punkt. Du. Aber es gibt so viele Leute, die sagen, ja, nee, das ist, selbst wenn ich Single bin, bin ich Poly.
Das schließt sich ja nicht aus.
Ja, das ist eigentlich, ich lebe quasi nicht monogam, Punkt. Mhm. Und das ist dann kein Lebenskonzept mehr, sondern es ist dann tatsächlich, also kein Bedauernis, sondern es ist eine Selbstidentität. Eine Identität, nicht Selbstidentität. Boah, bin ich überzeugt. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Und ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, beschäftige ich mich damit sehr ungern.
Wieso?
Viele Menschen in der Poly-Szene machen sich Gedanken mit, wann sage ich, dass ich nicht monogam bin und bla und dieses, wie begegne ich der Gesellschaft? Und ich sage das immer ganz so, solange das jetzt nicht meinen professionellen Arbeitsrahmen betrifft, sage ich das relativ offen. Und wenn Menschen nicht drauf klarkommen, kommen sie halt nicht drauf klar.
Passiert es oft, dass Menschen nicht drauf klarkommen?
Das heißt oft. Es gibt Menschen, die können es... schwierig. Es gab halt Menschen in meinem direkten Umfeld, die da nicht drauf klargekommen sind. Und es war halt, es waren drei Leute, das waren drei zu viel aus meiner Sicht. Das war auch sehr schwierig für mich. Aber solange die Leute eine gewisse Distanz dazu haben und sagen, ach ja, ihr macht ja nur. Solange es sie halt nicht direkt betrifft, ist das für die meisten relativ, sehr relativ kulant. Ist ja, wie die meisten sagen, oh nein, ich würde ja meinen homosexuellen Sohn immer lieben. Und wenn der Sohn dann wirklich homosexuell ist, ist das ganz oft eine andere Lebensrealität. Und das ist halt dieses abstrakte Wissen, was gut sein, Wissen, wie man quasi nett und gut handeln sollte.
Ja.
Oder wie es vielleicht Leute erwarten, überdenkt, wie es Leute erwarten. Und wie dann selbst handelt, ist immer sehr schwierig, wenn man einfach emotional befangen ist.
Ist es dann so eine Art von Outing, wenn man sagt, ich lebe polyamorös?
Du stellst doch gleich die richtigen Fragen, ne?
Wie siehst du das?
Jein. Es ist ja eine Information. Ist es Outing, wenn ich sage, ich bin Dichter?
Für viele wahrscheinlich nicht.
Es ist Outing, kommt ja tatsächlich auch aus einer, aus dieser westlich zentrierten Vorstellung von Homosexualität und Transsexualität.
Ja.
Wo man quasi, wir müssen es verheimlichen, weil wir sind es ja nicht und oh, ich bin es ja doch. So dieses Living in a Closet kennst du vielleicht, dass man, wenn du als jugendlicher Mensch in Deutschland feststellst, oh, ich bin nicht hetero, nicht cis, dann gibst du immer noch erstmal vor, das zu sein. Ohne es zu wollen. Weil indem du es nicht sagst, denk all, du bist weißmännlich und
heterosexuell.
Genau. Die denken, du lügst quasi, ohne den Mund aufzumachen, weil die Gesellschaft das von dir erwartet. Du bist quasi in den Wandschrank gesperrt. Du musst erst rausgehen und den aufbrechen, damit die Leute dich sehen können. Daher kommt Outing. Dass du quasi die Leute nehmen an, du bist so und so. Dahergehend kann man das irgendwie schon so poly sagen, weil die Leute nehmen halt an, du bist monogam, du bist Künstler, die nehmen nicht an, du bist Künstler. Du bist irgendein random Dude, aber du nehmen nicht an, du bist Künstler automatisch. Aber die nehmen halt an, ich bin monogam, wenn sie mir einmal erstmal sehen und keine anderen Indizien haben. Deswegen könnte man schon davon reden, aber es gibt da einfach noch so ein paar Debatten wegen Diskriminierung Queerness und Poli, und es gibt Poli, die sagen, oh nein, Poli ist viel schlimmer diskriminiert als Queer, als Homosexualität, was ich, was alles dazugehört. Und ich enthalte mich dieser Debatte, weil ich nicht glaube, dass Poli schlimmer diskriminiert ist, weil es ist auch leichter, sich zu verstecken. Also man kann quasi leichter anpassen im Regelfall. Was auch nur wieder nur für die Hetero-Mono, für die Hetero-Polis gilt. Also sobald ich quasi Bi- oder Homo-Poli bin, und dann kann ich ja die Polyamorie verstecken, aber halt das andere nicht.
Und du bist ja auch bei Slam-Veranstaltungen, die speziell auf Queer ausgerichtet sind, sehr viel unterwegs.
Ja, öfter, aber nicht sehr viel.
Veranstaltest du auch etwas in der Art?
Momentan auch nicht. Wahrscheinlich bin ich, es ergibt sich brodelt was hier in der Nähe, dass ich nächstes Jahr was mitorganisieren darf, wahrscheinlich sogar moderieren darf. Also sie machen dieses Jahr, ich will noch nichts zu sagen, also noch nichts fest, aber vielleicht mache ich dann nichts was. Okay. In zwei Städten sogar tatsächlich. Ich erscheine ja bald in einer queeren Anthologie auch.
Von Steff und
Sven Hensel? Ja, die kommt vom Satyr Verlag und zusammengestellt von Steff und Sven Hensel. Da habe ich den Namen gerade nicht parat, sonst kann ich weiter Werbung dafür machen. Aber Atem wird es sicher später verlinken.
Auf jeden Fall. Es wird eine sehr, sehr lange Linkliste.
Ja. Freue mich auch sehr darüber, dass ich da teilnehmen darf, weil ich, mir das sehr wichtig ist. Und wie es auch darum geht, Leuten eben auch in der Szene einen Blickwinkel zu machen, die vielleicht nicht jeder macht. Also nicht, ich schreibe halt keine Texte in Richtung sexuelle Erfahrung oder Outing-Erfahrung, weil das aus meiner Sicht das nicht das ist, was ich den Leuten geben möchte, sondern ich möchte Gedanken zu diesem Thema machen. Zum Beispiel ein Text, der hat gar nicht als queerer Text gestartet, mittlerweile wird er von vielen als der queerste Text, den ich jemals geschrieben habe, gesehen. Es geht darum, was ist eigentlich ein Mensch? Und da gibt es die Facettenreichtum von Menschlichkeit. Und genau das ist queer eigentlich. Queer ist einfach nur die Akzeptanz davon, wie pluralistisch die menschliche Möglichkeit ist, in Sexualität und Identitätsumwandlung, aber auch, wie wir es halt klein halten. Wir haben so ein riesiges Becken an vielen Möglichkeiten und reduzieren es auf männlich, weiblich und hetero in der Gesellschaft, was
ziemlich. Aber es bricht ja langsam auf.
Das ist langsam. Es bricht langsam auf. Und dazu lustigerweise auch neue Textidee von mir. Ich habe neulich einen Bericht über Leute gesehen im Altersheim, die so die Stonewall, also das, was die Christopher Street Days ausgelöst hat, die ersten Proteste, die mitgemacht haben. Und die Leute sind jetzt halt so Oma-Alter. Oma- und Opa-Alter.
Ja.
Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist in einem deutschen Altersheim. 70, 80 in der Umgebung. Wie homo- oder transfreundlich sind wahrscheinlich die meisten deiner Mitinsassen?
Nicht sehr.
Ja, man kennt es ja auch von sich, dass man, wenn die Großmutter homophobe Scheiße labert, man immer so übergeht und beim Weihnachtsessen und sowas, ne? Jetzt Problem ist, wenn die Großmütter, die homophobe Scheiße labern, in der Mehrzahl sind, dann fühlst du dich als lesbische Frau oder als schwuler Mann in diesem Altersheim erneut zurück in den Schrank gezwängt. Und das ist so eine Sache, die ganz schön krass ist eigentlich. Also es ist quasi eine neue traumatische Erfahrung, die erst durch die Befreiung möglich ist. Ich meine, wenn du dein Leben lang im Schrank verbracht hast und dich verheimlicht hast, dann ist es am Ende auch egal.
Yeah.
Aber
die Chance ist ja auch sehr groß, dass Menschen, die heute im Altersheim sitzen, dass sie sich nicht geoutet haben. Und das, weil früher war es ja noch viel, viel
tabuisiert. Aber es gibt ja die Leute, die sich geoutet haben. Also es gibt es ja auch. Und da gibt es eine in Dokumentation, eine Geschichte, und da hat eine junge Frau, die war 70.
Junge Frau.
Die hat tatsächlich da mitgemacht bei diesen Stonewall-Protesten und irgendwann saß sie in einem Altersheim und hat einfach mit niemandem mehr richtig reden können, weil sie einfach ihre Identität, sie hat ihr Leben lang dafür gekämpft, dass sie das, dass sie und viele andere junge Menschen das raushauen können. Und dann wurde sie wieder zurückgezwungen. Das hat sie selbst sehr frustriert. Und also irgendwann gab es aber Gott das große Internet, und das Internet ist ja nicht nur scheiße, wie wir alle wissen, sondern manchmal gibt das Internet gute Dinge zurück. Es gibt ganz viele, weil es auch gesagt ist, langsam geht zurück, es gibt mittlerweile relativ viele junge Menschen, die zum Thema Sexualität, Queerness, Trans, Enbi, alles mögliche, Videoblogs und sowas machen. Und die hat das gesehen in ihrem Kämmerchen im Altenheim, und das, da ist ja auch vor allem, das sind die Leute, für die sie früher auf die Straße gegangen ist. Und das hat sie dazu inspiriert, jetzt im Altersheim wieder so einen Videoblog zu machen. Und das ist quasi, das ist eigentlich sehr schön dieselbe Energie, die immer wieder hier quasi von Generation zu Generation hin und zurück geworfen wird. Hm. Und das ist eigentlich so ein schönes Zeichen, dass das irgendwo in eine richtige Richtung geht. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch immer mehr, auch in immer mehr Vereine, auch in Deutschland, queer Altern zum Beispiel, der sich darum kümmert, dass Leute in Wohngemeinschaften kommen, wo sie zumindest akzeptiert werden. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Und das Thema. Es gibt fast keinen Queer-Slammer, den ich kenne, der sich damit beschäftigt hat. Und ich schreibe jetzt einfach genau über dieses Thema, weil darüber denken wir nicht nach, aber die meisten Leute werden alt.
Ja. Du hast ja Queer-Slammer. Siehst du dich als Queer-Slammer?
Ah, nee. Also Leute, die auf Queer-Slams auftreten. Ich,
okay.
Es gibt halt Leute, die definitiv auch deutlich mehr queere Texte haben als ich, weil sie es auch viel mehr in ihre Künstlerpersönlichkeit verarbeitet haben.
Mhm. Ab wann ist man ein Queer-Slammer?
Weiß ich nicht. Will ich gar nicht so definieren.
Okay.
Das wollte ich gerade sagen. Es gibt Leute, das mir, das habe ich gerade so salopp gesagt. Ich bin halt mehr, mir ist das Thema wichtig und ich habe da auch ein paar Sachen dazu. Aber es ist halt ein Thema. Und
wäre es dir wichtiger, dass dieses Thema mehr in der Öffentlichkeit besprochen wird?
Und ja, aber mir sind auch ganz viele andere Themen wichtig, dass sie mehr in
der Öffentlichkeit besprochen
werden. Zum Beispiel, dass die Menschen sich mit Naturwissenschaften auseinandersetzen.
Mhm.
Was viel, viel schwieriger ist, heutzutage darüber mal ein schönes Gedicht zu schreiben. Ich meine,
welche genau? Welche
alle Leute feiern es, dass wir jetzt ein Bild vom Schwarzen Loch haben.
Ja.
Aber dass wir hunderttausende von Beweisen dafür haben, dass es zum Beispiel sinnvoll wäre, weniger Fleisch zu essen, mhm. Das wollen die Leute nicht hören.
Das eine ist Sensation, das andere schränkt sie in ihrem Alltag ein.
Ja, ist aber auch Sensation. Ich meine, hallo, länger leben, besser für den Planeten. Es hätte wirklich diese Massentierhaltung abschaffen, hat so viele Vorteile.
Mhm. Aber wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die individuelle Entscheidung des Einzelnen bevorzugt. Und insofern kann auch jeder entscheiden, ob er Fleisch oder nicht Fleisch essen kann.
Ja. Aber das ist ja auch der Punkt, die Leute nehmen das ja halt dann, natürlich können sie das entscheiden, aber die Leute nehmen Wissenschaft nicht als Fakten wahr. Sie nehmen es so lange als Fakten wahr, solange es weit weg ist, solange es im Weltraum ist, solange es irgendwelche abgespaceden Sachen sind. Und sobald es Konsequenzen für sie hat.
Mhm.
Und das ist so eine Sache, da habe ich mir, ich habe immer gedacht, dass ich diese Katastrophenfilme früher gesehen habe.
Mhm.
So, oh Gott, es gibt so viele schlechte Katastrophenfilme. Nein, die Menschheit würde niemals so dumm und träge reagieren. Nein, die würden viel früher irgendwas machen. Nein. Nein, würden wir nicht. Nein, wir würden einen verfickten Burger essen, während uns ein Komet auf den Kopf fällt. Also, nee, wir würden Panik kriegen vielleicht. Dann würden wir uns noch Chicken Wings dazu bestellen, weil wir Panik kriegen.
Ja, dann würden uns der Chicken Wings im Halse stecken bleiben.
Weiß ich nicht. Sind ja schön weich gekocht. Aber
die muss man so, gar nicht mehr kauen, die kann man einfach so.
Ey, das ist einfach nur so eine verfickte. Nee, es ist total realistisch.
Also siehst du bald das Ende der Menschheit?
Weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, wir haben nur noch so ein paar Jahrzehnte.
Wie siehst du das?
Was sagen, denkst wir du? Wir brauchen bis in 12 Jahren brauchen wir quasi eine Reduktion von so einem CO2-Ausstoß um fast 100%.
Ich habe zum Beispiel, letztens war ich im Hotel und habe da auf CDF Info oder CDF Neo, keine Ahnung, eine Doku aus den 70er Jahren gesehen, wie die Zukunft, also wie die Zukunft sich damals vorgestellt worden ist. Und das war auch schon sehr düster. Die haben gesagt, Umweltverschmutzung, atomare Bedrohung und die Menschheit wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Oder das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. Aber ist es nicht so, dass die Menschen oft zu schwarz malen und am Ende es doch nicht so schlimm kommt?
Das ist halt momentan halt nicht. Wir haben halt aktuell, der Unterschied ist, damals gab es noch keine Modelle, wie es so prognostizieren konnten. Damals gab es noch kein Monaco-Modell, was die Simulation von Klimaveränderungen über langfristige Systematiken ermöglicht.
Mhm.
Das Monaco-Modell ist relativ alt, jung.
Mhm. Wie alt ist das?
90er.
90er.
Das hat ja auch die ja. Also du musst überlegen, die ganze, unsere Fähigkeit, die Welt zu erschaffen, wissenschaftlich, hat sich enorm gesteigert und dann auch durch Computertechnologie, durch die Art, wie wir mit Computern als Forschungselement umgehen können und so weiter.
Mhm.
Ich meine, weißt du, wie viel Daten die für das eine Bild vom Schwarzen Loch benutzt haben?
Wie viel?
5 irgendwas blablabla Bytes, das sind Millionen von Terabytes. Das ist ein Terabyte, das sind 1000 Gigabyte.
Ja.
Ein Gigabyte, weiß ich noch, Das waren 2 Stunden Musik bei MP3-Player früher.
Früher, sehr, sehr viel früher.
Ja, ja. Also es ist schwierig, weil wir auch diese Datengrößen gar nicht so, ja, können es so gar nicht erfassen. Aber das ist ein Haufen Zeug. Also was glaubst du denn, wie viel so ein Text von dir, sag mal, in Word, in einem richtig teuren, großen Format.
Ein paar Kilobyte.
Na, schon ein paar Megabyte tatsächlich.
Ein Text?
Ein Text, ja. Word braucht viel Platz.
Also meine Word-Dateien sind immer so um die 100 Kilobyte, keine Ahnung. Genug.
Dann machst du Word.
Also ein Poetry Slam Text, kein Roman oder sowas. Ja.
Ja, das ist, wie gesagt, musst du überlegen, das sind auch nur Messwerte.
Ja.
Die haben ja keine großen Dateien oder großen Simulationen, sondern diese Daten sind Messwerte.
Mhm.
Billionen Zahlen, die wir uns nicht vorstellen können. Und die haben die ausgewertet und zu dem Bild gemacht.
Mhm.
Das ist super geil. Und das ist dieser Fortschritt in der Art, wie wir forschen können.
Mhm.
Und das hat sich ja verändert. Und das hat sich eben auch die Simulation verändert für den Klimawandel. Wir können jetzt einfach gewisse Sachen vorhersagen. Außerdem ist das Kind halt mehr in den Brunnen gefallen. Das können wir auch messen. Wir können messen, dass es seit den 70er Jahren mehr in den Brunnen gefallen ist. Haben wir auch gemacht. Haben auch ganz vielen Leuten gezeigt. Das ist den Leuten nur egal.
Mhm. Wieso denkst du, dass es den Leuten egal ist? Wieso ignorieren die meisten diese klaren Fakten, die auf der Hand
liegen? Weil ich mein Glas aus dem Hahn kriege. Weil ich mein Essen da vorne im Supermarkt kaufen kann.
Ja.
Weil es mir gut geht. Weil es hier in der westlichen Welt den Leuten gut geht. Und das ist zum Beispiel auch eine wunderbare Sache. Weißt du, was Golden Rice ist?
Nein.
Golden Rice ist genetisch modifizierter Reis.
Mhm.
Der, wenn du ihn mit einer gewissen Menge Fett, also Öl, Rapsöl, reicht ganz normal aus, zubereitest, hat der Carotin und andere Nährstoffe drin. Das heißt, plötzlich ein nährwertreichhaltiger Reis, als normaler Reis, als Mittel gegen Unterernährung und Mangelernährung in armen Ländern.
Mhm.
Wurde jahrelang von irgendwelchen wohlhabenden, reichen, weißen Menschen blockiert. Weil man darf nicht in den Genen von Pflanzen rumfuschen.
Mhm.
Diese dekadente Moralität, die wir haben, weil es uns so gut geht. Dass wir unsere Kinder, uns geht's so gut, dass wir unsere Kinder jetzt an Masern sterben lassen müssen, weil es nicht mehr aufregend genug ist. Also es ist einfach diese Impfgegner-Ideologie.
Mhm.
Es passiert doch nichts Schlimmes, wenn ich mein Kind impfen lasse. Ja, weil sie gerade nichts sehen, weil die Leute nur ihren Horizont, nur ihre direkte Wahrnehmung benutzen. Aber meine direkte
Wahrnehmung. Womit hängt das zusammen?
Weil es früher ausgereicht hat. Mein direktes Sichtfeld reicht ja irgendwie auch aus, ne?
Mhm.
Aber ist es eben nicht. Es gibt Dinge, die übersteigen einen Menschen alleine.
Mhm.
Herdenimmunität, Impfung, wie das funktioniert, das übersteigt den Horizont eines einzelnen Menschen bei weitem.
Mhm.
Nicht vom Verständnis her, sondern von der Art her. Es geht nicht um einen Menschen, es geht um das Gesamte.
Mhm.
Und kollektives Denken, dass wir einfach wir denken nicht ich, sondern wir.
Denkst du, dass es mit dem Kapitalismus zusammenhängt, dass er uns lehrt, einfach
egoistisch zu sein? Oh, du spekulierst gerade super hart. Ich habe keine Ahnung, kann sein. Es gibt Leute, die sagen, Kapitalismus ist die natürliche Ordnung. Glaube ich nicht.
Aber es gab auch schon andere Ordnungen in der Weltgeschichte.
Aber auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ich will ja gar nichts zu sagen, aber was ich sage, wir brauchen ein Wir-Denken und kein Ich-Denken.
In jeglichem Bereich?
In jeglichem Bereich weiß ich nicht. Aber in vielen hilft's.
Mhm. Hast du dieses Wir-Denken vermehrt oder bist du auch eher auf dich fokussiert?
Ich bin Künstler.
Der sagt schon alles.
Der sagt schon alles. Im Wir steckt sehr viel Ich. Nee. Weiß ich nicht. Sobald ich lehre oder lerne, schon eher Wir.
Ja.
Aber genau deswegen mag ich vielleicht auch zu schreiben, weil das halt schon eine sehr masturbatorische Eigenschaft ist für mich. Also beschäftige ich schon viel mit mir selbst.
Mhm.
Aber gleichzeitig schreibe ich ja auch nicht irgendwelche Firlefanz. Ich schreibe ja nicht nur über Regenbögen, Einhörner und so Quatsch, sondern ich schreibe ja schon über politische Themen, über soziale Themen, über Informationen, über zum Beispiel auch wie miteinander Interaktionen, dann auf Sachen hinweisen, wie zum Beispiel die Sache mit dem Altern, queerem Altern und so weiter. Mhm. Also ich schreibe schon irgendwie mit der Gesellschaft in einem Wir im Kopf, aber man kann ja nicht an alles denken. Das ist ja das Problem, deswegen brauchen wir mehr Wir-Denken, damit mehr gedacht wird.
Ja, du musst ändern, was du ändern kannst und der Rest,
du musst erst mal sehen, du kannst ja viel mehr sehen, als du jetzt siehst. Aber nur sehen reicht ja nicht.
Mhm, ja.
Deswegen ist es auch nicht schlimm, nicht alles zu sehen.
Denkst du, dass ein Text oder ein Kunstwerk wirklich etwas ändern kann?
Ja, du warst ja schon mal dabei.
Was meinst du?
Weißt du noch, ich glaube, das war auch im September 2015, erstaunlicherweise. Dieser Slam in der katholischen Hochschule in Mainz.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, da war ich so trotzig, da habe ich meinen allerersten queeren Text gehabt, frisch gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, fliege ich jetzt raus, habe den gemacht. Und dann habe ich aber damit sich die Vorrunde damit fast gewonnen. Und dann kamen dann irgendwann die Leute und haben gesagt, unser Dekan hat das mitbekommen, deswegen dürfen wir jetzt eine queere Aktionsgruppe an der Uni gründen. Also de facto hat einer meiner Texte schon was bewirkt. Und wie nachhaltig es war, weiß ich jetzt nicht, aber wie viel es mein Verdienst war. Aber ich habe einfach Leute, man kann, es bewirkt immer etwas. Und wenn die Leute nur 5 Minuten die Fresse halten, wenn sie deinen Text hören. Also man muss nicht immer dann denken, dass jetzt jede Sache, die man tut, irgendwie einen ganzen Kosmos bewegt. Sondern alles, was du tust, bewegt ganz viele kleine Sachen. Und wenn du auch nur eine Person eine halbe Sekunde zum Nachdenken gebracht hast, ist das schon ein Erfolg. Natürlich kriegt man das nicht mit, man sieht das nicht, man erkennt das nicht, man kriegt nicht die Anerkennung und so weiter. Und das ist sehr schwierig, wenn man keine Anerkennung bekommt, dann trotzdem weiterzumachen. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem sehr, sehr wichtig ist, dass man es tut. Jede Nummer, selbst wie schlecht und wie dumm sie ist, beeinflusst Menschen.
Ist es dir wichtig, Anerkennung zu bekommen für das, was du machst?
Hoho, kreative Frage. Ja, natürlich ist es mir wichtig. Ich glaube halt tatsächlich, man kann nur bis zu einem gewissen Grad autark von anderen Menschen leben und auch von Anerkennung. Und es gibt Dinge, für die es mir nicht so wichtig ist, es gibt Dinge, für die es mir sehr wichtig. Zum Beispiel, für meine Moderation brauche ich keine Anerkennung. Weil da fühle ich mich wohl, aber zum Beispiel wenn ich irgendwelche Texte mache, ich will einfach mitbekommen, dass Leute das okay finden. Das ist nicht einfach nur irgendwelche Scheiße, die ich mir ausgedacht habe, sondern ich will irgendwie eine Bestätigung haben, dass es okay ist.
Nur okay oder ist es auch gut ist?
Ja, gut ist immer so relativ. Das ist okay, ist schon gut.
Das okay ist schon gut.
Okay, ist schon gut.
Also es gibt im Russischen so ein Sprichwort, das heißt Молчание знак согласия. Also Schweigen ist ein Zeichen von Zustimmung oder dass es okay ist.
Ja, gut, aber so ist es ja hier nicht in Deutschland.
Naja, wenn niemand etwas Negatives sagt, dann ist es ja
Ja,
auch.
nicht automatisch positiv.
Das stimmt.
Also es gibt schon den Begriff des peinlichen Schweigens hier in Deutschland.
Oh ja,
Und den haben wir sehr
das ist ein sehr,
perfektioniert.
sehr schöner Begriff. Peinliches Schweigen. Passiert das oft nach deinen Texten, oder nach etwas, was du sagst, dass Leute dann etwas irritiert oder peinlich berührt sind? Sehr oft? Bist du jetzt peinlich berührt durch meine Frage?
Nee, ich wollte eine Stille erzeugen und rede einfach weiter.
Ja.
Es war kein Nicken auf deine Frage, ich wollte nur aufs Mikrofon deuten und gucken, dass wir vielleicht mal kriegen, dass wir 3 Sekunden schweigen, aber nee, du redest immer weiter.
Ah.
Ja, jetzt war peinliche Stille, wo ich darauf hingewiesen habe. Sehr gut.
Ich lerne sehr schnell.
Du bist ein ausgezeichneter Interviewer, Atem. Not. auf jeden Fall, klar. Ich habe mal ich war, hab so einen Kunstpreis verliehen bekommen von Leuten in Berlin für Jugend und politische Dichtung, Quatsch. Und dann haben mir Texte vorgestellt und hat so eine junge Frau, gab es Podium, durfte uns dann Fragen stellen. Und ich war, ja, Herr Weihrauch, Sie sind ja auch so ein bisschen dick und laut und sind sehr aggressiv in ihrer Art zu performen. Bekommen Sie ja nicht ganz viel Gegenwind von Leuten? So, ja, bekomme ich. Und wie kommen Sie damit klar? Manchmal gar nicht. Und dann guckt er mich so an. Meinen Sie das? Das ist ein Witz, oder? Nö. Manchmal liege ich weinend in meinem Bett. Und der ganze Saal war ruhig. Das waren hunderte von Leuten. Und die waren alle super ruhig. Und das ist auch so eine Sache. Es ist mir auch mal okay, nicht drauf klarzukommen, wenn Leute einem komisch behandeln oder dumme Fragen nach einer Veranstaltung stellen. Es ist vollkommen okay, das mal nicht zu tun. Man muss nicht. Oh nein, da stehe ich drüber. Ach, was weiß der denn schon? Das sind alles Sachen, die sagt man sich nicht zu beruhigen, aber es ist auch manchmal zu sagen, hey, dass der random Hans gerade gesagt hat, ich bin Kacke, hat sich scheiße angefühlt. Und das ist okay. Das ist auch irgendwie leichter dann quasi damit zu leben, als wenn man sagt, nee, 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 die haben alle keine Ahnung, weil wenn du zu jedem sagst, der das sagt, der hat keine Ahnung, und es werden immer mehr. Es werden immer mehr, egal, es ist egal, wie gut du bist, es werden immer mehr Leute, desto bekannter du wirst, desto mehr du machst, desto mehr Leute werden auch begegnen, die dich scheiße finden.
Aber auch
Ja,
gut finden.
auch gut finden,
Ja.
aber das ist ja der Punkt.
Aber das ist auch wichtig. Also, wenn jeder es gut findet, was du machst, dann ist es auch scheiße. Weil dann ist es einfach eine
Ja.
wohlgefällige Scheiße.
Das ist
Ja.
vollkommen richtig.
Ja.
Deswegen, man muss akzeptieren, auch dass es einen verletzt.
Ja.
Das hat mir sehr geholfen. Und vor allem auch mal so richtig verkacken auf der Bühne hilft enorm.
Mhm.
Ich Was ich dabei nur letztes Jahr im September, da musste ich nur mal abbrechen in Frankfurt auf dem Poetry-Slam, weil ich so verkackt
Kaffee habe. Kaffee
1? Ja.
Was ist passiert?
Ich habe. Das war diese Standard-Nummer aus diesen Alliterationsketten. Barbeuche, Bierbieber und sowas. Mhm. Also für die Zuschauer, ich habe so ein Alliterationskettenalphabet, da lass das Publikum mal raten. Mhm. Und das fängt zum Beispiel an mit barbäuchige Bierbauchbiber, bagambrünftig bei bisexuellen Biberbrünetten beim Biberachabagasee. Und dann gibt es Raten und macht die halt eben mit so ein bisschen Quackes und komisch betonen. Und ich habe einfach nichts gezogen, dort haben wir nichts gelacht. Mhm. Und irgendwann habe ich aus dem Konzept raus und habe dann einfach wieder von der Bühne runter.
Das und dann, was ist dann passiert?
Eine super schlechte Wertung bekommen, aber das war nicht der Punkt. Es hat einfach sehr gut getan, weil ich zum ersten Mal wirklich mal verkackt hatte auf der Bühne. Mhm.
Ja.
Und es ist gut. Verkacken hilft. Weil dann weiß man zu wertschätzen, dass wenn auch wenn man nicht verkackt hat, aber andere sagen, du warst schlecht, dann weißt du, nee, ich habe nicht verkackt. Das war nicht verkackt.
Ja.
Das mag dir nicht gefallen, aber das war nicht verkackt.
Ja. Ich weiß nur, bei mir war das auch eine sehr erlösende Erfahrung, als ich meinen ersten richtigen Texthänger hatte. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Das ist gar nicht so schlimm, das geht einfach weiter.
Meinen ersten richtigen Texthänger, meine ersten Solo-Show mit dem Heldentext. Also ein Text, wo irgendwie kein Mensch, der mich kennt, sagt, nee, Martin hat noch nie einen Hänger-Heldentext gehabt. Nee, der kann den total super. Ja. Aber die zweite Strophe einfach weg. Aber komplett!
Ja. Ich kenne das auch bei Sprengstoff. Also Sprengstoff habe ich ja schon wahrscheinlich 100, 200 Mal gemacht. Und
das ist ungefähr ähnlich.
Genau, und dann ist es einfach weg. Und dann es gibt auch bestimmte...
Hatte ich nicht vier Strophen? Moment.
Ja. Es gibt auch Locations, wo einfach die Grundstimmung irgendwie so ist, dass man aufgeregt ist oder das irgendwie irritierter.
Kuhkaff. Im Kuhkaff kann ich nicht performen. Schunk, wenn du das hörst, ist es nicht gegen dich, nicht gegen deinen Slam. Aber ich liebe das Kuhkaff, das ist super wichtig, weil egal wie gut ich bin, egal wie viel ich Erfolg in der Saison hatte, ich komme ins Kuhkaff und fühle mich einfach kacke. Und das ist super wichtig, dass man einfach wieder runter auf den Boden kommt. Also früher war das Kaffee 1 auch so, mittlerweile war das Kaffee 1 relativ locker, also fühle ich nicht mehr so schlecht. Aber im Kuhkaff, das ist wirklich so, wow.
Aber die Locations sind auch vergleichbar, das ist irgendwie so, die Atmosphäre ist ähnlich.
Aber es gibt ja Leute, wie zum Beispiel Lenny, die sagen, hier, Kuhkaff ist mein Slam. Das ist so.
Ja, ja.
Und ist ja auch JJ Glinderling ist ja auch in Frankfurt. Das ist ja, würde ja niemand bestreiten, dass es nicht irgendwie seine Arena ist.
Ja.
Aber Fakt ist, für ein paar Leute, unter anderem auch uns beiden, also du weißt, du bist mit Kuhkaff ja auch nicht so grün, ne?
Nö.
Also.
aber die haben einen super Backstage, da kann man da sitzen und rauchen.
Ja, oder. Also das ist, ich liebe auch den Schunke und ich finde auch toll, dass er an der Uni ist und vom Astern mitfinanziert. Und so. Nee, das ist, ich würde niemals die Veranstaltung oder sowas schlecht machen wollen, aber auf der Bühne bin ich scheiße. Punkt.
Denkst du, das hängt irgendwie mit Energien zusammen oder einfach...
Energien, mein Chakra.
Ich habe letztens mit Dominik über Energien und über bestimmte Orte geredet, wo man sich einfach nicht wohlfühlt, was irgendwas nicht passt.
Das ist halt einfach keine Energie, sondern wir nehmen ja Dinge wahr.
Ja.
Und manchmal bewusst, unterbewusst, man filtert ja auch Sachen raus. Und manchmal filtert man was raus, was trotzdem Einfluss auf einen selbst hat.
Mhm.
Und sowas wird wahrscheinlich sein. Oder einfach ein Erfahrungswert. Irgendwas, was wir einfach jetzt nicht direkt parat haben, was uns quasi stört.
Mhm.
Oder was zum Beispiel auch sein kann, das Kuhkaff ist dienstagsabends.
Ja.
Ganz wenige Veranstaltungen sind dienstagsabends. Vielleicht haben wir dienstagsabends einfach einen Downtag. Das ist einfach der Tag, wo wir nicht so fit sind. Im Wochenzyklus.
Aber das würde ja eine geregelte Woche voraussetzen.
Ja, oder irgendwas. Also es kann ja irgendwas sein.
Hast du eine geregelte Woche?
Tatsächlich arbeite ich dienstags seit 5 Jahren ziemlich konsistent jeden Tag.
Wow, okay.
Also dienstags arbeite ich tatsächlich meistens von 2 bis 6.
Was machst du da?
Nachhilfe geben,
okay.
Lustigerweise ist Dienstag, ich glaube, sehr lange, es wechselt ja mal immer so, manchmal, also von Schule zu Schule wechselt ja der Tag, wo ich arbeite, aber Dienstag ist, glaube ich, schon seit Jahren immer voll.
Mhm. Und du gibst denn Mathe-Nachhilfe oder in
was? Mathe, Englisch, Deutsch, Biochemie, Physik.
Also fast die volle Palette, was?
Ja, alles, was einfach ist.
Alles, was einfach. Was ist nicht einfach?
Französisch.
Oh, salut, ça va.
Oh, das ist wie ein Tour d'Eiffel.
Voulez-vous de bain?
Okay.
Das heißt, wollen Sie die Butter oder willst du die Butter?
Bitte lass das.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Ich möchte deine Butter nicht.
Meine Butter willst du nicht, okay. Das wollen wir nicht weiter vertiefen. Kommen wir zu einem anständigeren Thema. Du hast Philosophie und Mathe studiert oder studierst immer noch?
Studiere immer noch.
Du studierst immer noch, bis kurz vorm Abschluss? Mhm. Was ist für dich, wieso Mathematik und Philosophie?
Ich habe ja eigentlich mal angefangen und habe und wollte eigentlich Biologie und Chemie auf Lehramt studieren. Mhm. Dann habe ich aber wegen verschiedenen Gründen, ich habe mich auf jeden Scheiß beworben in meinem ersten ich habe erst eine Ausbildung angefangen.
Zu was?
Beim Biochemie BA-Studium.
Okay.
Die habe ich abgebrochen und dann habe ich mich auf jeden Scheiß beworben, mhm. aber weil halt die Hauptfristen schon abgesagt waren für die Studiengänge,
ja.
konnte ich nur auf Sachen ohne Zulassung bewerben. Mhm. Das heißt, Mathe und Chemie, weil ich habe mir gedacht, ja, Mathe gehe ich rein, dann bin ich im halben Jahr wieder raus und wechsle auf Bio. Jetzt haben mich dann aber die Mathematiker menschlich in der Orientierungswoche so beeindruckt und das Fach so beeindruckt, dass ich da geblieben bin. Das hat damit zu tun, sie haben eine Botschaft, die auch tatsächlich wieder, die tatsächlich auch, du wirst es wiedererkennen, die haben gesagt, so ein Mathestudium schafft man nicht alleine. Mhm. Das ist ein Team-Effort, man muss das, macht das zusammen. Natürlich gibt es Leute, die können das fachlich ein bisschen besser und andere schlechter, aber das war einfach zu sagen, erstens, mit Leuten zusammenarbeiten ist emotionalen Rückhalt. Gerade wenn man Frustrationsschwellen hat, wie in Mathematik. Mhm. Und man kommt einfach, wenn zwei Leute denken besser, können mehr Sachen abdecken als einer. Ist einfach so. Mhm. Und das hilft, das hilft sehr und das ist genau das, was wir auch vorhin hatten. Zusammen und wissenschaftlich. Mhm. Das ist das, was ich da gelernt habe tatsächlich in der Mathematikfachschaft. Dass man das zusammen macht. Und das hat sich dann wie so roter Faden durch andere Sachen durchgezogen, eben auch. Als Lehrer will ich den Schülern verkörpern, wir machen das nicht ich gegen du, sondern wir machen das zusammen. Das ist ein gemeinsames Projekt von dir und mir, dass wir versuchen, dass du besser in der Schule klarkommst. Und,
also hast du dich in dieser Gemeinschaft wohlgefühlt?
Ja, sehr. Ich war auch sehr lange aktiv, habe auch viel Fachschaftsarbeit gemacht. Mhm. Deswegen habe ich sehr lange BAföG bekommen, weil ich sehr viel ehrenamtliches Zeug gemacht habe an der Uni.
Ja.
Und sehr viel Spaß gemacht. War sehr wichtig für mich. Da habe ich auch angefangen, mich ein bisschen mehr aus mir rauszutrauen, mehr mit Menschen zu reden. Also Anfang meines Mathe-Studiums war ich noch sehr, sehr schüchtern. Mhm. Ich glaube, ich es nicht mehr so sehr.
Also man könnte sagen, Mathe hat dein Leben verändert.
Mathe hat mich extrovertierter gemacht, das kann man sogar noch krasser sagen. Und Philosophie, ich habe mich früher nie getraut, Philosophie zu studieren. Weil ich so ein MINT-Schülerchen war, ich studiere keine Hobbys, also wie Geschichte,
okay.
Deutsch und Philosophie. Und dann irgendwann habe ich das Chemie einfach nicht so meins ist, weil ich Laborarbeit hasse. Mhm. Habe ich Philosophie genommen. Das ist einfach, ja, das war einfach auch meins. Und vor allem durch Mathe-Studium hatte ich eine gewisse Strukturiertheit im Denken drin, was sehr, sehr, sehr vorteilhaft ist für ein Philosophiestudium. Mhm. Und ja, das war's dann. Das macht Spaß. Man schaut das Ding aus verschiedenen Blickwinkeln an.
Hast du einen Lieblingsphilosophen?
Oh, die Frage wird einem sehr oft gestellt. Also ich antworte da immer etwas sehr Interessantes. Es gibt ein Phänomen, das habe ich festgestellt bei vielen Leuten, mit denen ich viel über Philosophie geredet habe. Es gibt gerade für Erstsemester im Philosophiestudium gibt es so einen Klickmoment, wo sie, wenn sie eine bestimmte Art von Text oder Buch lesen, anfangen besser mit der Arbeitsweise in Philosophie umzugehen. Und oft dann quasi in Zugang über einen Philosophen zu mehreren anderen Philosophen finden. Mhm. Bei mir war das tatsächlich René Descartes. Kennst du den?
Ich habe den Namen schon mal gehört.
Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich.
Okay, das habe ich auch schon gehört.
Der ist das, der zweifelt, das ist der Begründer des modernen wissenschaftlichen Skeptizismus. Mhm. In seinen Meditationen sagt er erstmal, ich glaube nicht, dass irgendwas wahr ist. Und dann geht er zurück, was denn überhaupt wahr sein kann, wenn ich an nichts glaube. Mhm. Und kommt dann darauf, ich denke, also bin ich. Das ist quasi das ist der Grund, das ist die Essenz, das ist die Baseline seines ganzen Handelns, Denkens.
Das gehört ja schon zur Popkultur, dieser Ausdruck.
Mittlerweile,
das ist ja. Der wird ja so oft adaptiert und verfälscht.
Muss überlegen, ja. der Typ, René Descartes, war ein ultra krasses Tier, was er nämlich auch noch erfunden hat. Das kartesische Koordinatensystem.
Was ist das?
X-Achse, Y-Achse, Z-Achse.
Das hat er erfunden.
Das hat der mit erfunden, mitgestaltet, ja.
Okay.
Renatus Descartes, kartesisches Koordinatensystem. Ja. Renatus Descartes, lateinischer Forschername.
Wann hat er gelebt?
Gott, weiß ich gerade gar nicht mehr. Müssen wir mal schauen, 200 Jahre, 17 irgendwas, ich glaube 18. Jahrhundert, bin ich nicht sicher.
Also war quasi wie du auch in Mathe und Philosophie?
Das ist richtig. Und ja, ich fühle mich oft, wo man viele Leute, die Mathe-affin sind, Philosophie studieren, fühlen sich oft wohl bei den Leuten, die auch beides haben.
Okay.
Es gibt auch eine gewisse Schnittmenge. Bertrand Russell zum Beispiel ist ein sehr bekanntes Beispiel dafür. Mhm. Kennst du Bertrand Russell?
Nein.
Berühmter Philosoph, war auch Berater des Präsidenten bezüglich der Causa des Kriegseinzugs im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Daher ist er bekannt geworden und über Frieden und Krieg hat er viel geschrieben. Mhm. Berühmter Logiker. Kennst du das Barbier-Paradoxon?
Ja. Wer ist hier denn Barbier?
Die sogenannte, genau, das ist die sogenannte Russell-Diatomie.
Okay. Das ist
tatsächlich von ihm. Also es ist eigentlich, das mit der Menge aller Mengen, die sich selbst enthält, kann sich selbst enthalten. Mhm.
Und was Philosophie angeht, würdest du auch gerne in diesem Bereich Spuren hinterlassen in der Weltgeschichte?
Nö, muss nicht sein.
Muss nicht sein? Weil du hast mir mal erzählt, dass du ein Angebot bekommen hast, ein... auch nicht? Ein Doktor
ja,
in Philosophie zu machen.
Das ist schon länger her.
Wäre das keine Option mehr für dich in Zukunft?
Nee, das ist einfach nicht meins. Das ist... akademisches Arbeiten ist einfach nicht so das, was ich am Ende machen möchte. Hm.
Aber nochmal, um zurückzukommen zu etwas bewirken. Wenn du auf die Bühne gehst, hast du ja gesagt, dass du zum Beispiel mit diesem Text in der katholischen etwas bewirkt hast. Denkst du, dass man auch mit einem philosophischen Text etwas bewirken kann oder mehr bewirken kann?
Was ist ein philosophischer Text?
Naja, so etwas zum Beispiel ein Text, der veröffentlicht worden ist und dann über Jahrhunderte wirkt und dann vielleicht in 200 Jahren jemanden beeinflusst.
Ja, natürlich.
Und so eine Art von Wirkung wirst du nicht
haben. Weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich da, also, ich glaube nicht, dass ich dafür die Kompetenz habe, wenn ich ehrlich bin.
Entwickelt sich das nicht erst mit der Arbeit? Also, wird man nicht besser, indem man Dinge macht?
Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, also natürlich wird man besser, wenn man Dinge macht, aber ich weiß auch nicht, ob das so meine Richtung ist, weil ich glaube, ich bin einfach so frustriert von den ganzen Handlungsmodellen.
Was meinst du?
Moderne Ethik und es gibt ja auch Leute, die sich auf moderne Weise beschäftigen, also nicht nur Kant, sondern es gibt eine sehr interessante Seite, die heißt Less Wrong im Internet und das ist so ein Board, wo sich viele Leute philosophisch mit deren Problemen beschäftigen und auch losgelöst von klassischer Philosophie. Eben auch oft im analytischen Kreis. Also es gibt ja diesen Konflikt analytischer Philosophie, das ist Philosophie, die quasi Dinge versucht nüchtern und strukturiert zu betrachten und zu analysieren. Und dann gibt es die klassische Philosophie, die Continental Philosophy, die diese ganzen merkwürdigen Annahmen auch trifft, die ja irgendwie, ja, es gibt dann irgendwie sowas wie eine Vernunft und die hat diese Eigenschaften, sowas zum Beispiel, ist ein Unterschied. Und
also Dinge, die eher subjektiv sind.
Ja, nicht subjektiv, sondern besonderes Maß an Fantasie erfordern.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ja.
Besonderes
Maß. Ja, was er erkannt ohne seine Vernunft, ne?
Unbekannt.
Oh Gott, muss ich noch
eins. Das weh.
Ja. Leider fand ich auch ein bisschen gut. Also, was wäre Kant ohne seine Vernunft? Ich finde ihn leider echt gut. Nee, den glaube ich dir.
Okay, gut, kommen wir zum Abschlussthema.
Nee, der war halt, ich fand den halt echt gut.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Abschlussthema. Ich wollte mit dir noch über Comics reden, weil das ist auch eine große Leidenschaft von dir.
Ja, wir können gleich über Logic-Comics reden, weil so ist mein erstes Begegnung mit Bertrand Russell, war tatsächlich über ein Comicbuch.
Okay, was sind Logic-Comics?
Logic-Comics ist einfach ein großer Comicband, der wurde von Menschen gemacht über das Leben von Bertrand Russell.
Wow. Ist das so einflussreich, dass Comics über ihn gemacht?
Das ist ein krasser Dude. Ein krasser Mutterficker.
Ein krasser Mutterficker.
Also der Typ, also der Herr Bertrand Russell ist in sehr vielen Aspekten sehr, sehr interessant. Der hat ja auch nicht monogam gelebt, lustigerweise, das habe ich erst später erfahren.
Okay.
Aber der war halt einfach auch der hat quasi die Wissenschaft der Logik, wie wir darüber reden, wie wir das wahrnehmen, mitgestaltet. Und der hat auch mit sehr vielen berühmten Logikern gesprochen. Unter anderem war er auch eine Zeit lang der Lehrer des berühmten Herr Wittgenstein, den du vielleicht auch aus deinem Germanistikstudium kennst.
Und Wittgenstein soll sehr arrogant gewesen sein.
Ja, da gab es immer diesen wunderbaren Satz, der Russell zugeschrieben wird. Und eines Tages ist ein sehr, sehr, sehr schlecht gelaunt aussehender Deutscher vor mir und wollte, dass ich ihm Mathe beibringe.
Genau, Comics. Was ist, hast du einen Lieblingscomic?
Lieblingscomic. Ich habe momentan, also es ist ja immer so, es ist ja auch ein bisschen saisonal. Und momentan ist einfach eine Sache, die ist auch noch nicht ganz fertig, die habe ich auch bisher nur online gelesen, will mir unbedingt kaufen. Heroes in Crisis von DC.
Worum geht's da?
Also erstmal ganz kurz, Crisis gibt's ja ganz viele Events im DC-Universum, da ist immer was ganz Großes passiert da. Und Heroes in Crisis ist diesmal kein irgendwie riesiges Multiversum bricht zusammen, sondern Heroes in Crisis ist, es gibt etwas, nennt sich Sanctuary, das ist von Batman, Superman und Wonder Woman eingerichtet, mit künstlichen Intelligenzen von Krypton, eine Art psychologisches Self-Care-Center für diese Superhelden. Da können Superhelden hingehen, anonym, und mit therapeutischen Einheiten reden.
Einheiten, keine Menschen.
Ja, über die Belastung.
Okay.
Über die emotionale Belastung, psychologische Belastung ihres Jobs.
Ja.
Und um dieses Sanctuary einzuführen, gibt's halt, also es wird immer so neun Bilder, eine Seite. Und teilweise, also am Anfang sind es tatsächlich erstmal Superman, der da was darüber, eben über diesen Druck, den er sagt, dass das relativ einfach ist. Und bei Batman fand ich es unglaublich beeindruckend. Das waren 9 Bilder. Hello, I'm Batman. Schweigen. Mittleres Panel. Ich kann es nicht auf Englisch, mach's auf Deutsch. Ich ziehe häufig Jugendliche mit in meinen. Ich bekämpfe Verbrechen. Ziehe häufig Jugendliche mit hinein und bilde sie aus, dass sie in diesem Krieg gegen das Verbrechen annehmen. Manchmal sterben sie. Schweigen. In den beiden unteren Panels bricht er zusammen und weint. Im letzten Panel reißt sich zusammen und sagt Entschuldigung. Und das ist so, gerade für Menschen, die sich viel mit dieser Figur Batman beschäftigt haben, ist das, ja, natürlich, das ist uns allen klar, das kann ihm nicht im Arsch vorbeigehen, was da alles passiert ist.
Ja.
Und das einfach so nüchtern und klar ausgesprochen zu sehen, wo auch die Gefühle zu sehen, die wir eigentlich.
Allein Batman weint.
Ja, genau.
Diese super, super harte Typ und dann zack.
Aber dafür ist ja das Sanctuary da. Das soll verdeutlichen, und diese, also die gerade auch bei Wonder Woman gibt es da auch noch. Das hat natürlich nicht ganz so beeindruckt wie bei Batman, aus persönlichen Gründen. Aber auch fantastisch, eben wie es dargestellt wird. Gerade diese drei Seiten mit diesen drei großen Helden hat dieses Sanctuary in seiner Eigenschaft erstmal ganz besonders gezeigt. Und
ist Batman etwas Besonderes für dich? Eine besondere Stellung in deinem...
Früher. Mittlerweile nicht mehr so sehr.
Was war's? Wie war es früher?
Früher war erst Spider-Man, dann Batman. Mittlerweile eher losgelöst. Mittlerweile eher Deadpool.
Deadpool? Der ist ja auch queer. Kann man das sagen?
Ja, ja, das ist definitiv wichtig, dass Deadpool... Ja. Ich finde es übrigens sehr, sehr gut, dass das in den modernen Filmen nicht so neben runterfällt, sondern...
Das ist ja ein wichtiger
Bestandteil.
Genau, ein wichtiger Bestandteil.
Ich hoffe, dass er einen Kolossus noch Affären kriegen. Also es ist tatsächlich. wenn sich, ich meine, das ist ja mittlerweile Disney, ist ja Disney auch mittlerweile.
Wenn Disney das macht, dann bekommen sie keine Affäre.
Ja.
Disney ist, glaube ich, sehr, sehr konventionell, was das angeht.
Ja, aber die hatten ja auch zum allerersten Mal quasi auch ein.
Ne, konservativ wollte ich sagen.
Ein offen homosexuelles Pärchen.
Ja.
In dem Deadpool-Film.
Es ist aber auch so ein bisschen, wie nennt man das, Publikum bedienen. Also die Leute wollen das, genau, Fanservice, ja.
Ja.
Die Leute wollen das sehen und das machen wir. Das ist politisch korrekt, das ist angesagt.
Ja, bei zwei Frauen ist es so. Bei zwei Männern hat es schon wieder weniger Zuklang. Das ist auch wieder.
Ja, aber das zeigt allein, wie
sehr. Homophobie ist auch, also wir sind auch sexistisch und sowas.
Ja.
Das ist dann Metasexismus.
Also, bevor etwas bei Disney rauskommt, wird da tausendfach darüber beraten und es werden irgendwie Umfragen gestartet.
Ja, aber die beiden passen super zusammen. Sind auch süß.
Ja, wenn du die Serie oder wenn du den Film leiten würdest, dann wäre das machbar. Aber dann müsste wahrscheinlich independent sein, irgendwie das.
Ryan Reynolds hat gesagt, er würde mitmachen.
Ja, cool.
Schauspieler von Colossus auch. Die sind cool.
Könntest du dir vorstellen, dass Batman auch irgendwie queere oder homosexuelle Ansätze hat?
Für Batman ist es doch tatsächlich, überhaupt, dass er Gefühle hat für ein anderes menschliches Wesen, das nicht Alfred ist, das ist schon überraschend.
Aber Batman ist ja da, oder meiner Information nach, der einzige Superheld ohne wirkliche Superkräfte. Der,
Ja, es gibt schon einen Haufen Superhelden ohne Superkräfte.
aber von diesen popkulturell Bekannten.
Ah ja, mittlerweile gibt es eine sogar fast genau, also Iron Man ist doch fast genauso
Iron Man.
bekannt.
Stimmt. Iron Man.
Iron Man ist quasi Batman, nur ein Ingenieur.
Aber Iron Man hat ja viel mehr, wenn man Gadgets oder sowas, oder sein Anzug ist ja viel mehr.
Batman war früher wegen seinem Utility Belt bekannt.
Ah, okay.
Was auch die früheren Serien hat er auch viel auf seinen Werkzeugen und dass er so ganz viel gebastelt hatte. Der hat ja Batarangs, das Bat-Anti-Haifisch-Spray. Der hat ja auch einen Haufen Gadgets. War alles auch dafür bekannt früher. Batman hat ja ganz viele Spielzeuge und Waffen in seinem Gürtel hatte.
Ja.
Also dementsprechend hat sich nur verändert in den letzten
Aber
Jahren.
könntest du dir vorstellen, dass Batman schwul sein könnte?
Ja, aber das Problem ist, DC hatte ja sogar mal einen ersten schwulen Superhelden, den haben sie jetzt wieder hetero gemacht.
Und wer war das?
Erste Green Lantern. Auf jeden Fall, bei Batman ist ja Sexualität keine so große Rolle.
Ist er asexuell?
Nee, es gibt ja immer dieses Catwoman, Selina Kyle.
Ah,
Die haben ja
ja.
sogar gleich vor kurzem geheiratet oder sowas ähnliches.
Okay.
Den Arc verfolge ich nicht so sehr, weil es mich nicht so interessiert.
Okay.
Nee.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es einen Comic, der dich total nervt, der dir
Iron?
das,
Nee.
ja.
Ich mag Iron Man nicht so sehr.
Wieso?
Bis auf Demon in a Bottle war das nicht interessant. Und Demon in a Bottle wird ja niemals auf dem Film laufen, zumindest.
Was war das Ding in der Bottle?
Naja, schwer alkoholkrank. Also wäre alkoholabhängig.
Ja.
Tony Stark. Soweit, dass sogar seine. Es gab einen Arc vor kurzem, da war er nur ein Hologramm. Und er quasi sich als Hologramm gerettet und sein Körper zerstört wurde. Und er war so deprimiert in dieser Phase, dass er angefangen hat, sich selbst Alkohol zu programmieren.
Programmieren.
Und sich dann quasi berauscht hat daran. Das war auch ganz schlimm. Man hat dann quasi einen digital trägt Iron Man gehabt. Der war halt nicht so interessant. Das war halt so, wow, guckt her, ich bin einer von den vielen Avengers, ich bin nicht ganz so klug wie Hank Pym, ich bin nicht so stark wie Thor, ich bin, ja. Den Hype hat der erste Film bekommen.
Ja.
Ein bisschen vorher schon, also tatsächlich den Hype, der kam so mit Civil War, das war der Comic, der so 2 Jahre vor dem Film rausgekommen ist. Also da war aber halt kein, da war auch nicht der Gute. Da war er der Faschist. Also im Original Civil War Comic geht er ja voll Faschist. Der sperrt Leute in ein Gefängnis in einer anderen Dimension ein. Und zwar nicht irgendwelche Menschen mit irgendwelchen krassen Fähigkeiten, sondern so Daredevil und Luke Cage. Die sperrt er irgendwie in die Negativzone und so Quatsch. Das ist hart. Dann manipuliert er Peter Parker auf eine perverse Art und Weise.
Wie?
Spider-Man war und ist war zu einem Zeitpunkt so, jeder kennt ihn. Jeder in der Helden-Community respektiert Spider-Man, aber, ist auch bekannt, Spider-Man gehört zu den Leuten, die enorm darauf achten, dass niemand weiß, wer sie wirklich sind. Zu dem Zeitpunkt wussten wirklich sehr wenige Leute, dass Peter Parker Spider-Man ist im Comic. Er hat tatsächlich Peter davon überzeugt, für diesen Superhero Registration Act, also das ist quasi, man sich registrieren muss, dass Peter dafür stimmt. Und Peter hat sich in der Öffentlichkeit auf einer riesen Pressekonferenz geoutet als Peter Parker, Spider-Man.
Geoutet.
Ja,
Da sind wir wieder beim Wort
Ja,
outen.
genau. Also quasi, ja, in dem Fall quasi gezeigt.
Gezeigt, okay.
Und das ist so, das ist halt total krass. Also er hat quasi bewusst den Helden genommen, den alle vertrauen, und ihn zu seiner Marionette gemacht. Und später, als Peter Zeichen bekommt, lässt er sogar seine Agenten ihn angreifen. Also, Iron Man ist ja wirklich voll Faschist.
Und wurde er so ein bisschen abgemildert für den Film? Oder sein Charakter ein bisschen positiver
Anders,
gemacht?
naja, es ist, Er ist halt der likable Douche mittlerweile. Also, es ist ein Arschloch, aber irgendwie finde ich ihn noch sympathisch. Das ist schon, aber es gibt, ja, das ist schon.
Likable Douche.
Likable Douche.
Schöner Ausdruck. Likable
Douche. Er ist auch nicht nett in dem Film.
Ja, der ist ambivalent.
Ja, ambivalent. Das mögen die Leute, ja. Aber
Trump wurde zum Präsident gewählt, die Leute.
Ja, aber er wird halt nicht. Es ist nur ein Unterschied, ob du jetzt ein bisschen ein Arschloch bist mit Ironie. Aber er hat ja auch dieses: Ich will nur die Welt retten. Thema hat er auch abbekommen.
Ja.
Oder seine Bromance mit Spider-Man finde ich auch ganz süß.
Bromance. Ja, der Film The Avengers. Dieser riesige. Dieses Jahr kommt eine Fortsetzung, oder?
Ja.
Ja, letztes Jahr. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich kenne mich nicht sehr aus, aber...
In den Comics ist es normal, dass mein großer Arc so endet.
Ja?
Es gibt etwas, das nennt sich House of M.
Was ist das?
Da geht es um Mutanten hauptsächlich und Scarlet Witch macht eine neue Realität.
Mhm.
Und Scarlet Witch sagt, Ali Light kommt von Mutanten, weil sie selbst eine Mutantin im Original Marvel-Universum.
Wer ist sie?
Scarlet Witch.
Scarlet
Witch. Wanda Maximoff.
Wanda Maximoff.
Age of Ultron, zweiter Avengers-Film.
Okay.
Die mit dieser rote Zauber machen kann.
Ja.
Die Vision, den Stein, die mit Vision eine Affäre hat.
Ah, okay, ja, ja.
Das ist einer der mächtigsten Charakter des Universums. Okay. Normalerweise.
Normalerweise?
Sieht man auch. Vision ist einer der mächtigsten Charakter des Universums und wird von ihr zusammengefaltet. das ja. ist auch so ein Scaling, was die ja. Leute nicht so wissen. Auf jeden Fall, Wanda. Er schafft die perfekte Welt.
Mhm.
Das heißt, für Pete, also für die Superman, man trifft verschiedene Superhelden. Peter Parker ist Spider-Man.
Ja.
Onkel Ben lebt. Und er ist mit seiner ersten Freundin verheiratet, die immer stirbt.
Mhm.
Wie heißt jeder Teil, ich hab den Namen gerade vergessen. Bin mit Namen nicht so gut.
Mary?
Nein, nicht Mary Jane.
Nicht Mary Jane.
Die immer stirbt.
Die immer stirbt.
Oh,
der Kenny, der Spider-Man-Sage.
Ja, so Sachen zum Beispiel. Das Leben ist dann super perfekt, und aber ein paar kriegen es mit, dass es halt nicht wirklich Realität ist.
Ja.
Und am Ende sagt Scarlet Witch no more Mutants.
Okay.
Und dann überleben nur noch 198 Mutanten. Von jemals tausenden Mutanten, Millionen Mutanten auf der Erde leben nur noch 198.
Sie löscht
fast
Zahl?
Alle Mutanten aus. Zufall.
Zufall, okay.
Beziehungsweise, ich glaube, da gibt es irgendwas in den Comics, aber das ist ja. X-Men nach House of M lesen ist ganz schön anstrengend.
Ja. So, zum Thema diese Simulation, Weltsimulation. Ich habe gestern eine, ich glaube, es war bei YouTube, eine Version davon gesehen, dass es gibt ja diesen Doppelspalt-Experiment. Und es gibt die Version, dass, oder durch dieses Experiment, wurde eine Theorie aufgestellt, dass wir, diese ganze Welt, nur eine sehr, sehr aufwendige Computersimulation ist. Ja. Was hältst du davon?
Da sie ja tatsächlich keinen Unterschied macht in ihrer Bedeutung, ist es so ein bisschen schwierig, weil selbst wenn es eine Simulation wäre, wäre es für uns trotzdem nicht anders wahrnehmbar.
Aber wenn wir wüssten, dass es eine Simulation ist, wäre es schon ein Unterschied für uns.
Wäre es das?
Ja. Dann könnten wir versuchen, den Simulator irgendwie zu lokalisieren.
Das ist so eine
Und
Frage,
aus der Matrix auszuwachen.
Das ist so eine Frage, ob wir das könnten.
Matrix basiert auf dieser Idee, oder?
Ja, Matrix ist auch ganz viele Logikfehler, mein Freund.
Ja. Und das regt dich ja immer auf, Logikfehler.
Ja.
Ja.
Also nichts gegen Matrix. Matrix sind tatsächlich die... Oh, das ist eine riesige, fette Wespe in unserer Wohnung.
Ja, die können wir gleich nach dem Interview versuchen rauszulassen.
Nichts wie Matrix. Ich mag Matrix gerne und ich finde auch viele Sachen und Geschichten ganz toll davon.
Mhm.
Aber wie soll denn ein einzelner Mensch darauf kommen? Also natürlich wird erklärt, die werden darauf hingewiesen von den Maschinen auf diese Fehler.
Mhm.
Die werden immer wieder hingeführt. So funktioniert das. Aber alleine würden wir nie drauf kommen. Das finde ich lustig.
Naja, ein Mensch kann drauf kommen, indem er eben
auch... Wie willst du rauskommen?
Durch bestimmte Computermodifikationen und...
Wie willst du den Computer modifizieren? Du hast doch keinen Zugriff auf den Computer, du hast nur Zugriff auf die Simulation.
Noch haben wir keinen Zugriff auf den Computer, aber wenn die Technik sich weiterentwickelt...
Aber da haben wir nur Zugriff auf die Simulation.
Ah, ja, wir sind im...
Wir sind im Kreis.
Wir sind im Kreis. Da müsste jemand von außen kommen...
Kann die Simulation hochwertiger sein als die Technologie der Simulation selbst? Das wäre die Frage. Kann sich unsere Technologie hier drin in der Simulation höher entwickeln, als die Technik der Simulation selbst ist?
Das ist genau die Frage, ob der Mensch eine Maschine entwickeln kann, die intelligenter ist oder die leistungsfähiger ist als er. Also das
Nö,
Menschen,
das
als
ist
das
nicht, das ist eine
Gehirn
ganz
zu.
andere Frage.
Wieso?
Weil wir können das.
Dann können wir auch eine Technologie entwickeln, die besser ist als die Simulation, die uns vorgespielt wird. Theoretisch können wir das.
Ja, dieses hier, die Simulation erlaubt uns ja auch die Möglichkeiten unserer Technologie.
Ich glaube, wenn der Mensch sich etwas vorgenommen hat, es ist ja oft, wenn man vor 100 Jahren gelebt hat, könnte man sich vorstellen, wie wir heute leben? Nein. Also, und das ist ja exponentiell, dieses Wachstum. Und ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können, zu denen wir in 50 bis 100 Jahren fähig sein werden.
Das stimmt.
Ja, aber nochmal zum Abschluss über die Avengers. Wie fandest du den Film letztes Jahr?
Ich fand ihn ganz gut.
Ganz gut nur?
Ja, also war schon, also es ist halt sehr verkürzt und sehr auf Action gelegt und wenig Dramaturgie und sowas. Also
Dramaturgie fand ich gar nicht. Also ich war sehr irritiert, weil das ist so viel auf einmal passiert und dann
ja,
ist wieder hin und
aber
her geschwitzt,
ich
ja.
mochte halt viel. Also es ist vor allem was ganz Schönes. Das Wichtigste an den ganzen MCU-Sachen ist ja tatsächlich nicht nur Origin-Stories von Superhelden, sondern die Charaktere haben mal wirklich Zeit und Raum, sich zu entwickeln und auch in einem Kontext sich zu entwickeln. Und das ist geil, dass das auch mal Comics lesen. Weißt du, Spider-Mans groß, dass der Onkel Ben tot ist und große Macht folgt große Verantwortung, das müssen wir nicht zum 10. Mal nochmal erzählt bekommen. Na guck mal, das wurde in 15 Jahren jetzt die Geschichte wie oft erzählt?
Nein, die meisten Leute wollen das, was sie schon kennen, nur auf eine andere Weise
Ja.
vorgekaut.
Und das ist halt aber genau das MCU, nimmt halt auch die Sachen, die bekannt sind, und entwickelt sie weiter.
Ja.
Wie zum Beispiel, wir mussten in Infinity War musste niemand Tony Stark vorstellen. Wir wussten, wer das.
Ja.
Wir wussten, wer der Typ mit der Sonnenbrille ist und dem
Ja.
komischen Kasten da auf der Brust.
Ja.
Obwohl wir den Kasten noch nie gesehen haben, wussten wir auch alle, was das ist. Wir wussten alle sofort, was das ist.
Ja.
Auch wenn wir den Kasten selbst noch nie gesehen haben, wir wussten alle sofort, dass es irgendein Anzug ist. Und
Das ist schon mittlerweile wie beim Weihnachtsmann. Man weiß, dass der Weihnachtsmann mit dem
ja,
Sack
aber.
kommt, voller Geschenke.
Das heißt aber auch, dass der Stark sich weiterentwickeln muss. Er muss sich nicht vorstellen.
Ja.
Er kann gleich weiterentwickeln. Der hatte irgendwann ein Klapphandy in der Hand und hat es angestarrt. Haben wir alle verstanden, warum er das Klapphandy anstarrt? Weil das Klapphandy ist, was im Captain America steht, mit der Telefonnummer für Notfälle. Und so weiter.
Ja.
Verstehst du?
Ja. Also du wärst dafür, dass da mehr Tiefe reinkommt und mehr
Wir haben
Varianz.
ja schon mehr Tiefe drin als in fast jedem anderen Comicfilm.
Ja.
Nee, ich
Aber denkst du,
finde.
dass es für ein breites Publikum zugänglich ist?
Du hast zwar, was ich möchte und nicht, was ein breites Publikum möchte.
Ja.
Sie machen es ja immer mehr. Also was ja auch, also machen wir diesen Kevin Feige, muss man mal seine Interviews anschauen. Das ist ein geiler Typ, auf eine gewisse Art und Weise. Er serviert immer kleine Häppchen und dann gibt es das nächst Größere. Er serviert mit Thor was Außerirdisches. Aber noch irgendwie im Rahmen. Hauptsächlich spielt Thor ja hier auf der Welt, aber wir wissen, es gibt was außerhalb der Erde. Nächste Phase im Film kommt dann, ein Film, der komplett im Weltall spielt. Guardians. Und dann gibt es Filme, die sich noch mehr mit Kosmologie beschäftigen. Nächste Phase Celestials. Mit diesen großen götterähnlichen Wesen, die auch gezeigt wurden in den Simulationen, wer mal die Infinity Stones getragen hat. Gibt es einen Film drüber? Es ist schon festgelegt, dass es den geben wird und schon ein Cast dafür. Es wird angefüttert.
Also denkst du, dass das alles dem Publikum zugänglich gemacht werden kann, nur wenn man es richtig macht?
Vieles.
Vieles.
ja
Was nicht?
und weiß ich nicht, das ist
Gibt es etwas, wovon du denkst, dass es gar nicht geht für ein Massenpublikum?
ich glaube halt zum Beispiel, ich glaube, dass Gwenpool geht nicht.
Was ist das?
Gwenpool ist ein Charakter, der nur aus Gwenpools Fähigkeit ist tatsächlich, dass sie weiß, dass sie eigentlich aus der echten Welt kommt,
Ja.
aber in den Comics lebt.
Das ist geil.
Gwenpool kann halt von Panel zu Panel springen.
Das ist geil.
Gwenpool ist halt Deadpool in Extremform.
Aber dieser Gedanke, der hat mich immer fasziniert bei Romanen. Also wenn eine Figur erkennt, dass sie nur eine Figur in einem Roman ist.
Ja.
Das ist Metalepse nennt man das. Das ist faszinierend. Ja.
Gwenpool ist halt sowas, das kannst du im Film nicht machen. Weil ungefähr ein Drittel der Gesamtgeschichte basiert darauf, wie sie zwischen den Panels hin und her
Ja,
läuft
ja.
und alternativen Realitätsversionen ihrer selbst begegnet. Also.
Aber das ist geil. Also ich würde den Film schauen auf jeden Fall.
Ja, ich auch, aber das kannst du normal. Also allein die Origin-Story wäre einfach schon zu abgefahren.
Eigentlich Ich kann mir vorstellen, wenn diese 3D-Technologie noch weiterentwickelt wird und wir die Filme quasi in die Fi also wenn wir mit so einer Brille die
Ja.
Filme sehen können, dann kann man das gut machen.
So ein Grandpool, weil er neben dir im Kinosaal
Genau,
sitzt.
ja.
Ja.
Und dann springst du mit ihr von Panel zu Panel.
Grandpool ist auch nur ein ganz kleines Projekt von 6 Comics gewesen, also es ist bisher noch nicht so fame.
Okay. Aber es kann ja noch kommen.
Ja.
Ja.
Was, nee, aber sonst kann jeder Scheiß kommen.
Kann jeder Scheiß kommen. Schöner
Ja, doch, nee,
Abschluss.
stimmt, ich glaub tatsächlich. Nee, sie haben ja schon sowas gemacht, aber ich glaube, Disney wird sich nicht sehr lange Zeit noch nicht trauen, sowas wie Logan zu machen.
Ja.
Also, Logan ist ja kein Superheldenfilm in klassischer Hinsicht.
Was ist der?
Ein Superhelden, also, es ist einfach ein Drama.
Okay.
Hast du ihn mal gesehen?
Nein.
Ist der beste auf Superheldenmaterial beruhende, ist der beste auf Comic basierende Film, den es bisher gibt.
Slogan.
Logan.
Logan. Logan.
Ist der letzte Wolverine-Film.
Okay.
Der ist ausgezeichnet.
Mhm.
Wirklich ausgezeichnet. Weil es halt. Ja, ich will gar nicht spoilern. Es ist halt einfach kein Superheldenfilm in dem klassischen Sinne. Natürlich gibt es also natürlich gibt's da Superheldenfilm-Elemente. Es gibt einen Endkampf und so einen Quatsch. Aber viel davon ist auch sehr, 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 sehr Drama. Und auch Verarbeitung davon, was es eigentlich bedeutet, Mutant zu sein. Und andere Sachen, die ich jetzt gar nicht von wegnehmen, weil sie wirklich gut.
Gut. Gibt es noch etwas, was du gerne ansprechen wollen würdest?
Was ich gerne ansprechen wollen würde. Ja, Menschen, schön, wenn ihr ein bisschen mitgehört habt, ihr süßen kleinen Zuhörerins vom Atem. Es war mir ein Vergnügen für euch, sehr lange zu sprechen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich werde müde. Ich bedanke mich bei dem vortrefflichen Interviewer Atem so darauf.
Vielen
Der Mann
Dank.
mit den 1000 fehl ausgesprochenen Namen.
Ja, ich nehme es nicht so eng, was die Namen angeht. Das ist ja.
Bene macht es immer noch falsch.
Es ist nicht falsch, es ist deine Version. Michel hat es übrigens auch zu Lotharoff
Zur Not
gesagt.
darauf.
Ja. Ja. Wo kann man dich demnächst sehen? Auftritte, Veranstaltungen, mach Werbung.
Ich bin jetzt eine ganze Weile noch nicht mehr hier.
Wo bist du denn?
Ich bin in Bayern, das habe ich dir vorhin erzählt. Ich weiß den Termin gerade nicht auswendig. Wofür ich Werbung mache, ist 18.05. Podcast in Dieburg, Moderation und 19.05. ganz gemütlich und kuschelig im Waggon am Kulturgleis in Offenbach.
Es ist wunderschön, ich war schon mehrmals da und das ist.
Ja.
Ich komme oft zu spät, aber ich bin meistens da.
Ja, mittlerweile haben wir extra wegen dir Sachen eine halbe Stunde nach hinten verlegt.
Ja. Ich bewirke auch so langsam etwas. Okay, Martin, vielen Dank fürs
Vielen
Gespräch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao,
Dank.
ciao.
Wuhu!